Ey Simon, hast du die neue Codebox gesehen?
Ja, ja.
Mega geil, ich will die haben.
Warum?
Weiß ich nicht. Ich spiele keine Code, ich will die haben. Ich glaube, ich habe FOMO. Ja, und ich glaube, jedem von euch ist es schon mal so gegangen. Damit, moin moin, herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Und heute wollen wir mal so ein bisschen dieses Phänomen FOMO betrachten. Und dazu habe ich mir einmal den Simon eingeladen. Hallo Simon.
Schönen guten Tag.
Und wir haben uns professionelle Unterstützung geholt. Und zwar wirklich professionelle Unterstützung, denn wir haben heute einen Psychologen mit an Bord, einen Doktor, den Matthias. Hallo Matthias.
Na, hi zusammen.
Du bist Psychologe und Kumpel vom Simon und Bekannter von mir. So.
Ja.
Ich habe dich einmal auf dem Geburtstag gesehen. Das reicht.
Ja, und wir haben uns einmal auf der Spielemesse gesehen.
Oh ja, genau, stimmt.
Nein,
genau.
Da warst du sogar so nett, mich aufzulesen und im Partybus mitzunehmen.
Genau, stimmt, ja, als er noch gefahren ist. Ja, der fährt jetzt wieder, aber andere Geschichte. Ja. So, und wir haben uns überlegt, dass wir heute über das psychologische Phänomen des FOMO, der Fear of Missing Out, also der Angst, was zu verpassen, reden wollen. Denn wir alle haben dieses Phänomen am eigenen Leib schon mal erlebt. Oder ich sag jetzt mal wir alle, aber vielleicht die meisten. Und zwar genau mit solchen Sachen wie einer Kiste von Games Workshop oder bei Simon, bei dir sind es Masters of the Universe, ne?
Ja, Paradebeispiel. Ich sammle, für den, der es nicht weiß, Masters of the Universe Origins Figuren. Die sehen aus wie die Figuren aus den späten 80ern, aber die sind halt in neu. Die können sich ganz toll bewegen, haben ganz viel mehr Gelenke und alles in hübsch und so. Die zielen halt genau auf mich ab. Also die sind nur dafür designt worden, um mir das Leben zur Hölle zu machen, weil man kann zwar ganz viel davon kaufen, so, aber man kann davon eben nicht alles immer überall kaufen. Es gibt einzelne Figuren, die man dann halt nur zu bestimmten Anlässen an bestimmten Orten kaufen kann. Paradebeispiel Mossman. Mossman, so einer meiner persönlichen Favoriten, kann man nur in einer limitierten Stückzahl, da läuft uns doch schon allen das Wasser im Mund zusammen, nur in einem bestimmten Geschäft kaufen. Und dann habe ich gedacht, Mossman, nochmal Mossman aufmachen, ne? Wie geil ist das denn bitte?
Der Geruch nochmal von Mossman. Genau.
Richtig. Ich glaube, wir werden nachher nochmal über Mossman sprechen. Ich werde jetzt noch nicht erzählen, wie die Geschichte mit Mossman ausgegangen ist, aber vielleicht teasern wir das mal ein bisschen an. Da kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf zurück.
Also Traumatherapeut bin ich nicht. Ich weiß nicht, je nachdem, wie die Geschichte dann aussieht, ob ich da auch was zu sagen kann. Wenn das was Schlimmes wird mit Mothman.
Beim Trauma wäre, wenn ich über Stoneman sprechen würde. Da müsst ihr dann alle laufen.
Okay.
So, dieses Phänomen, dieser Fear of Missing Out, ist in den letzten Jahren so ein bisschen immer weiter gewachsen, zumindest in meiner Wahrnehmung. Dass es das schon länger gibt oder schon immer gibt, ist jetzt nichts Neues, aber im Tabletop war es eine ganze Zeit lang so, dass man Dinge kaufen konnte und dann gab es kleine Modelle, die halt in einer limitierten Stückzahl da waren, aber es war nicht so, dass jetzt so diese riesen Schachteln immer nur eine Stunde am Verkaufstag da waren und dann waren sie weg.
Ja, so ganze Ranges auf einmal, entweder musst du die jetzt kaufen oder schweige für immer, ne? Ich erinnere mich gut, dass es irgendwann mal die Möglichkeit gab, für Mitarbeiter bei Games Workshop die Standartenträger aus Metall, die man sonst nur in diesen 200 € riesen Armeeboxen mitkaufen konnte. Da waren normale Figuren drin, aber da war halt immer eine besondere Figur drin. Und wir durften die irgendwann mal so extra ordern. So, wir sind alle durchgeknallt vor Ekstase.
Ja, das ist richtig cool. Da kann ich mich aber auch noch dran erinnern, ja. Stimmt. Gerade bei der Dark Angels Box, das weiß ich noch, weil ich diesen einen Dark Angel Marine mal hatte, diesen limitierten, und den habe ich dann aber einem Kumpel geschenkt, weil der Dark Angels gespielt hat. Und der hat sich ein Loch im Bauch gefreut. Ich weiß nicht, wie ich dran gekommen bin. Auf einem Flohmarkt oder was bestimmt mal. Oder in so einem Konvolut. Aber das war auch so ein limitiertes Teil. das es dann nur in dieser Box gab. Allerdings gab es auch mehr von diesen Boxen.
Aber ansonsten konntest du 15 Jahre lang zu einem x-beliebigen Zeitpunkt in ein x-beliebigen GW gehen und sagen, ich möchte gern eine Box XY kaufen. Und dann haben die gesagt, ja, hier oder, guck mal, der Typ, der da vorne läuft, hat gerade die letzte davon gekauft. Aber nächste Woche Mittwoch kriegen wir Lieferung und dann ist die wieder da.
Genau. Und das ist heute nicht mehr so. Und mir ist jetzt gerade mal aufgefallen, als du das gesagt hast, kauf's jetzt oder es ist für immer weg. Das ist ja auch so das Prinzip Kickstarter, ne? Also ganz viele von diesen Spielen, die bei Kickstarter erscheinen halt entweder in so umfangreichen, günstigen Bundles, dass man sie kaufen muss, in Anführungszeichen, oder sie kommen überhaupt nicht in den regulären Handel.
Richtig gemein wird's, wenn du noch so eine soziale Komponente dazu nimmst, dass du halt mit deinem besten Kumpel in irgendeiner Form Wetteif hast und der sagt so, ey, guck mal, ich hab das und du hast das nicht.
Ja, ist ein arschiger Kumpel, aber ist uns allen auch schon mal so oder so ähnlich passiert.
Na, wenn du 16 bist, hast du auch Scheißfreunde.
Ja, das stimmt, das stimmt. Diese ganzen Vorkommnisse, die kennen wir alle. Aber warum ist das überhaupt so? Warum habe ich mir eine Indomitus-Box gekauft, obwohl ich weder Necrons noch Space Marines spiele? Ich habe mich dann damit gerechtfertigt, vor mir selber. Ja, aber du brauchst ja das Regelbuch. Ja, das stimmt oder stimmte, weil es ist ja auch schon nicht mehr aktuell. Aber das hätte ich mir auch anders kaufen können. Warum habe ich mir diese Box gekauft? Ja, sie war halt so günstig. Es gab sie halt nur jetzt. Und man darf nur so und so viel davon vorbestellen und überhaupt vorbestellen. Und man muss dann am Samstagmorgen um 11 Uhr muss man dann ganz aufgeregt vorm PC sitzen, um sich Zeug zu kaufen, das man überhaupt nicht will. Aber weil irgendjemand einen Hype erzeugt hat.
Genau, das Beste ist, wenn du so schön sagst, wenn dann nachher der Kopf sich überlegt, warum habe ich das gemacht? Und dann irgendwie nicht damit leben kann, dass er das gemacht hat und nicht so richtig weiß, warum. Und dann rechtfertigt man sich das mit irgendwelchen total an den Haaren herbeigezogenen Rechtfertigungen. Mhm. Ja.
Aber dann hilf mir doch mal, Herr Doktor, und sag mir, warum mache ich das? Warum kaufe ich mir was zu einem Zeitpunkt, an dem ich es nicht brauche? Merk später, ich habe es überhaupt gar nicht gebraucht. Also nicht nur vorübergehend, nicht so nach dem Motto, ja, ich brauche jetzt keinen Joghurt, aber morgen esse ich den, deswegen kaufe ich mir den heute. Was so Lagerhaltung eben ist. Warum kaufe ich mir eine Schachtel, von der ich zu jedem Zeitpunkt weiß, ich brauche die nicht und ich will sie trotzdem haben?
Oh, und gibt's einen Unterschied zwischen Hamsterkauf und Lagerhaltung und FOMO? Ist das was anderes?
Okay. Ja, vielleicht erzähle ich so ein bisschen was Allgemeines einmal und dann gucken wir uns an, was das so fürs Tabletop heißt. Als Simon mich irgendwann mal gefragt hat, du hast Bock, bei einer Aufnahme ein bisschen was zu FOMO zu erzählen, kannst du das erklären? Habe ich einmal so kurz überlegt und mir gedacht, so, ja, fällt mir was ein. Ich glaube, kann ich ein bisschen was zu erklären. Dann habe ich angefangen, mich noch ein bisschen vorzubereiten und einzulesen. Und dann war ich erstmal total verwirrt, weil das hat überhaupt nicht zu dem gepasst, was ich im Kopf hatte und dachte mir so, shit, das kann ich überhaupt nicht erklären. Bis ich dann irgendwann drauf gestoßen bin, dass man ja eigentlich über zwei total unterschiedliche Paar Schuhe redet. Also FOMO oder dieses Fear of Missing Out, das ist so in der Psychologie ungefähr vor 20 Jahren aufgekommen im Zusammenhang mit Social Media. Und da ging es, und das ist dann die große Unterscheidung oder das andere Paar Schuhe, da ging es nicht um Sachen, sondern um Ereignisse. Also Fear of Missing Out heißt nicht, ich verpasse es, irgendwas zu kaufen, was ich mir dann hinstelle, sondern ich habe das Gefühl, alle haben eine gute Zeit, nur ich nicht. Und das ist halt psychologisch ein komplett anderes Paar Schuhe. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wir sind ja evolutionär noch so weitgehend dieselben, wie wir das vor, keine Ahnung, 100.000 Jahren waren. Und wenn ich jetzt selbst nur 500 Jahre oder so zurückgehe, so da leben wir alle in unseren Dörfern, oder also die nicht in der Stadt leben, leben in einem relativ überschaubaren Rahmen von, ich kenne, keine Ahnung, 150 Leute. Und ich sehe quasi auch nur das, was da passiert. Und dann, wenn ich abends halt zu Hause sitze, dann sitze ich abends zu Hause und die anderen sitzen abends auch zu Hause. So, und wenn ich jetzt, und darauf ist quasi unser will ich dabei sein noch ausgelegt oder austariert. Oder also unser Bedürfnis nach sozialem Dazugehören. Und wenn ich jetzt abends zu Hause sitze und mein Handy anschmeiße, dann kriege ich ja in Echtzeit aus allen Ecken und Enden der Welt von allen meinen Bekannten und noch 20.000 Leuten, mit denen ich nicht bekannt bin, zu sehen, der sitzt gerade in Ostasien im Strand, der hat gerade hier ein Fußballpokalspiel, der macht gerade das hier und das hier und der macht das hier. Und dieses FOMO ist dann getriggert durch so ein grundsätzliches Bedürfnis nach, ich möchte dabei sein oder ich möchte mich zugehörig fühlen oder ich möchte mit anderen eine gute Zeit haben und einfach Anschluss haben an andere, kann dann das Gefühl entstehen von, mein Gott, alle haben die Zeit ihres Lebens, nur ich nicht. Natürlich auch gespeist davon, dass die Leute gerade jetzt in den Social Media, du postest halt nicht, wenn du zu Hause sitzt und einfach nichts machst, sondern du postest halt den geilen Scheiß. Ja, bei TikTok ist das vielleicht inzwischen auch anders, so, da geht's ja dann irgendwie auch zunehmend um, hey, ich sitze zu Hause und ich fühle mich gerade scheiße und, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Wär spannend, sich das mal anzuschauen für die Zeit von Corona, wo das Rausgehen und was Unternehmen ja schon hart tabuisiert worden ist.
Ja, okay, das ist aber jetzt aber echt eine Sonderbaustelle.
Ja, ja.
Genau, und das ist, da kommen jetzt mehrere Sachen zusammen, die einfach echt ungünstig sind. Das eine ist so dieses Gefühl nach, oder dieses grundsätzliche menschliche Bedürfnis nach Anschluss. Oder nach, ich will dabei sein und mitmachen und nicht sozial isoliert sein. Und das ist ja evolutionär total logisch und sinnvoll und wichtig. Jetzt auf der einen ganz fundamentalsten Seite, so wenn du so gar kein Bedürfnis nach, ich möchte einer Gemeinschaft angehören und ich möchte dazugehören und ich möchte soziale Nähe erleben, sondern ist die Chance, dass du dich fortpflanzt und deine Kinder irgendwie deine Gene weitergeben, relativ gering. Das heißt so, wenn es mal Menschen im Verlauf der Evolution gab, denen Soziales komplett egal war, die sich komplett dafür nicht interessiert haben, dann sind die wahrscheinlich relativ schnell ausgestorben.
In der Breite.
Ja, genau. Also das ist so einerseits dieses Bedürfnis nach, nach sozial zugehörig fühlen. Sondern dann ist das Zweite so wie, dass dadurch, man könnte sagen, Angst ist ja im Allgemeinen ein, irgendetwas ist mir wichtig und ich bin mir nicht sicher, ob ich das kriege. Also Angst heißt immer, ich weiß nicht. Und wenn ich vor dem Handy sitze und feststelle oder das Gefühl habe, alle haben die Zeit ihres Lebens, nur ich nicht. Ich sitze alleine zu Hause und mache irgendwie nichts. Und das geht so nicht. Ich muss irgendwie was tun. Dann kommt diese Angstkomponente. Und was FOMO dann so klinisch relevant gemacht hat oder warum Leute da wirklich psychische Probleme mitgekriegt haben, ist halt, dass wenn Angst heißt, ich weiß nicht und ich will was dagegen tun, naja, dann gibt es halt irgendwie ein schnelles Mittel, zumindest das Gefühl zu haben, ich kriege es mit, nämlich ich gucke öfter auf mein Handy. Und das führte dann, jetzt stark verkürzt gesagt, dazu, dass es ein paar Leute gab, die dafür sehr anfällig oder dafür anfälliger sind und die damit größere Probleme haben, dass die halt versucht haben, diese Angst vor, oder dass die Social Media dazu verleiten können, dass wenn ich Angst habe, alle haben die Zeit ihres Lebens, nur ich nicht, dass ich dem nicht begegne, indem ich sage, boah, ich gehe jetzt auch mal raus vor die Tür, sondern indem ich so den kürzesten Weg nehme, dieses Gefühl von, ich weiß es gerade nicht, loszuwerden, nämlich einfach dauernd Social Media zu checken. Und das ist im Prinzip diese Grundfunktionsweise, wie dieses FOMO als Massenphänomen größer wurde. Ich meine, also die Angst, was zu verpassen, ist nicht neu. So die Angst oder das grundsätzliche Gefühl von, ich möchte dabei sein, wenn andere was erleben, ich möchte das mitmachen, das ist ja total Schönes und total Menschliches und total Nachvollziehbares, das ist auch nicht neu, das gab es schon immer. Aber dass es eben so in der Breite ein Problem wurde, im Sinne von so ein selbstverstärkender Teufelskreis, oh, ich habe das Gefühl, andere Leute erleben ganz viel, nur ich sitze alleine zu Hause und damit bin ich unglücklich und was mache ich dagegen? Ja, ich gucke eben schnell auf das Handy, dann kriege ich wenigstens mit. Aber dadurch wird man natürlich im Extremfall nicht weniger einsam, sondern einsamer.
Darf ich da kurz einhaken?
Klar.
Wenn mich meine Biochemie nicht verlässt, wird das ja auch durch unsere Hormone unterstützt, also durch das Dopaminsystem in unserem Gehirn. Wenn ich mich recht entsinne, ist Kommunikation, wird von unserem Hirn als positiv bewertet, evolutionär bedingt, weil wenn ich nicht kommuniziere, kann ich nicht Teil der Gemeinschaft sein und krieg nicht mit, wenn vor 300.000 Jahren, weiß ich nicht, die Sammler-Jäger-Gesellschaft weiterzieht oder so. Wenn ich nicht vernetzt bin, ja, bin ich ja in akuter Lebensgefahr als einzelner Steinzeitmensch. Und deswegen wie gesagt, ich sag mal, zu 80% wissen, werden ja soziale Interaktionen mit Dopamin belohnt. Also wenn man sich mit einem sehr guten Freund unterhält, dann wird das ja belohnt. Und ich glaube, Social Media springt dann in dem Punkt da auch rein und sagt, es zählt für das Dopaminsystem als soziale Interaktion. Das ist aber nicht so lang anhaltend, deswegen brauche ich das halt immer wieder schneller. Und dann funktioniert das, kann es halt tatsächlich wie eine Droge funktionieren, dass ich mich halt in so einem Selbstbelohnungsprinzip halt da voll hoch pushe.
Ja, genau. Dazu gibt es sogar ein Fachwort, das ist dieser Reward Prediction Error oder auf Deutsch, was ist denn die Übersetzung dafür? Belohnungsvorhersagefehler. Also es ist wohl so, mit den biochemischen, neurophysiologischen Sachen bin ich überhaupt nicht wirklich firm. Mein Halbwissen sagt, dass es so eine fundamentale Fehleinschätzung gibt, dass die Belohnungswirkung, die ich erwarte, wenn ich aufs Handy gucke oder dadurch quasi solche sozialen Ereignisse so pseudo miterlebe, dass mein Gehirn erwartet, dadurch glücklich zu werden, aber das wird es nicht.
Na toll.
Und das ist dieser Error, dieser Fehler.
Du willst mir also sagen, dass wenn ich die ganze Zeit bei Insta gucke, was die anderen alle machen, dann macht mich das nicht glücklich?
Ja, sag du es mir. Macht's dich glücklich? So Scheiße. Im Nachhinein?
Ich weiß es nicht.
Ja gut, es ist ja, im Endeffekt hast du ja den Auslöser dieses Draufschauens, der ist ja der Auslöser dafür, dass du denkst, du verpasst was.
Ja.
Und dann versuchst du das damit zu bekämpfen, diesen Auslöser noch weiter zu triggern. Es ist ja wie wenn ich sag, das letzte Bier war schlecht. Also,
ja, total.
Du trinkst und trinkst und trinkst und denkst dir, boah, Scheiße, voll den Kater. Ich habe eine super Idee, ich trinke ein Konterbier. Das
ist, ja, ganz genau.
Das funktioniert nicht.
Ganz genau.
Das funktioniert vielleicht mal, aber halt nicht auf Dauer.
Ja, das ist auch ein Aspekt, ein typischer Aspekt von Sucht, dass du versuchst, das Scheißgefühl von einem Problem zu bekämpfen mit einer Sache, die aber nicht das Problem löst, sondern eher schlimmer macht. Also, du sitzt alleine zu Hause und bist einsam und um die Einsamkeit nicht zu spüren, kippst du dir eine Flasche Hochprozentiges in den Kopf. Dann spürst du die Einsamkeit nicht mehr so. Aber wenn du das jeden Tag machst, wird es jetzt nicht unbedingt dazu führen, dass du mehr Leute kennenlernst.
Ja, absolut richtig. Außer halt Captain Morgan und seine
Freunde. Was? Ja. Schon also, wieder ja, eine Fehlannahme.
Das heißt aber auch, dieses Prinzip, du hast ja gesagt, das ist nicht neu und es ging erstmal nur um Events.
Genau.
Und auch das hat ja jeder von uns schon mal erfahren, ne? Wenn du sagst, deine Kumpels gehen ins Kino und du sagst, oh, ich kann heute nicht oder, oder du hast Kopfweh oder du hast kein Geld, dann hatte ich das auch oft, dass ich mir gedacht habe, als sie dann wiederkamen und du hast dich die Woche drauf, hast du dich irgendwie getroffen und alle reden über den Film, das ist der geilste Film der Welt gewesen sein muss. Aber wenn du selber dabei warst, dann war der Film nicht so großartig.
Genau.
Also ist auch sowas, was ich schon mehrfach im Leben erlebt habe, jetzt mittlerweile nicht mehr, jetzt bin ich ja älter und gesetzter, aber
kannst
früher
Kino
war das
leisten,
auf jeden Fall,
ne?
Schon so.
Einmal im Monat.
Ah du, Kino kann ich mir, mittlerweile ist es wieder dasselbe Problem, weil die Filme sind nicht mehr so geil, weißt du?
Genau, und jetzt stell dir vor, das Erlebnis von damals noch kombiniert mit der Erfahrung, dass deine Freunde alle 5 Minuten ein Foto, Kommentare im Livestream über 3 verschiedene Social-Media-Sachen. Und du sitzt zu Hause und kriegst das mit und denkst nicht nur am nächsten Tag, boah, das muss der tollste Film gewesen sein, sondern kriegst auf 3 Kanälen mit, die sind alle gerade total glücklich, nur ich sitze zu Hause und krieg nichts mit. Das ist halt Kacke.
Das heißt, diese Falle von FOMO ist ja nur schlimmer geworden, weil einfach allgegenwärtiger.
Ja, genau. Dadurch wurde das, also das ist jetzt meine Interpretation, aber durch die Allverfügbarkeit von den Informationen und jetzt halt auch nicht nachrichtenrelevante, wichtige Informationen, sondern halt Leute posten, was sie gerade cool finden, ist dieses Gefühl von, ich verpasse gerade was, halt wird viel transparenter, deutlicher, allgegenwärtiger. So, ich erinnere mich noch an meine Kindheit, an die letzten Dia-Show-Abende mit Oma von China-Reise, wo man sich dann abends so durchgucken muss. Das hatte jetzt nicht wirklich mit was, oh Gott, ich habe was Tolles verpasst. Ich bin ganz dankbar, dass ich da nicht mit war bei den Reisen. aber das ist halt eine viel entferntere und mittelbarere Version von, guck mal, was ich hier erlebt habe. Als wenn du quasi jederzeit 10-mal am Tag bei WhatsApp Statusmitteilungen von jemandem in Echtzeit kriegst. Und wenn dann es nur noch was ist, was dich wirklich interessiert, oder was heißt interessiert, wo du gerne dabei wärst, dann kann das halt größeres Gefühl von, ah, ich verpasse was ganz Tolles auslösen, als wenn du, immer das andere Extrembeispiel, du sitzt halt vor ein paar hundert Jahren ohne Telefon, ohne Radio in deinem Bauernhaus und du hast keine Ahnung, was drei Dörfer weiter passiert. Und vielleicht passiert da auch was Tolles, aber es kommt einfach nicht bei dir an und deswegen interessiert es dich auch nicht.
Ignorance is a bliss.
Das heißt, je lauter das Rauschen wird, ja genau. Das heißt, je lauter das Rauschen wird, desto anfälliger kann man dann auch für FOMO werden, ja? Mhm. Oder desto stärker kann man das gleich reinziehen in dieses Gefühl.
Je intensiver und unmittelbarer und mehr man mitkriegt, was andere gerade vermeintlich für coole Erlebnisse haben, würde ich sagen, ja. Desto größer ist quasi die Projektionsfläche, auf die sich so ein FOMO-Gefühl dann stürzen kann. Also gerade wenn du, wenn dein eigenes soziales Bedürfnis total gestillt ist, wenn du von einem Wochenende mit Freunden zurückkommst und hast danach Quality Time mit deiner Partnerin oder deinem Partner und du fühlst dich gerade so richtig komplett einfach mega integriert, dann ist dir natürlich auch irgendwie egal, ob du dann siehst, ja, der ist gerade im Urlaub und da und der hat gerade ein Fußballpokalspiel und das ist ja total schön für die. Und wenn da halt gerade eine Phase ist, in der du denkst, oh, ich habe irgendwie gerade nicht so viel Anschluss, dann stößt das dann stößt es halt auf einen wunden Punkt. Und in der Verbindung oder wenn schon so ein Gefühl da ist, dann bietet diese Allverfügbarkeit von Informationen über das Sozialleben anderer Leute halt irgendwie jede Menge Projektionsfläche, um zu denken, ja, alle haben mega geile Zeit, nur ich nicht.
Ich würde das vielleicht, das ist ja jetzt für unser Hobby tatsächlich, wenn ich jetzt mich bei Instagram anmelde oder bei irgendeiner anderen Plattform, dann kriegt der Algorithmus ja relativ schnell mit, dass ich hohes Interesse an Hobby-Content habe und kredenzt mir den dann kontinuierlich. Mhm. Und ich bin mal so frei und so offen zu sagen, ich bewege mich halt schon wirklich sehr, sehr, sehr viel auf Instagram. Mhm. Und das ist ein Phänomen, das ich aus der Praxis sehr gut kenne. Ich würde gerne Zeit mit meinem Hobby verbringen und mich hinsetzen und basteln, weil aber mein Alltag das nicht hergibt, suche ich mir Kompensation für die Zeit, die ich nicht am Basteltisch haben kann, dadurch, dass ich, weiß ich nicht, wenn ich auf irgendwen warte oder halt so in diesen leeren 3-4 Minuten, die es so am Tag zwischendurch ja immer mal wieder gibt, dann gehe ich mal kurz auf Instagram gucken, was die halt so posten. In meinem Instagram Feed gibt's keine Katzenvideos, gibt's auch keine Kussvideos von irgendwelchen Baseballspielen oder keine Urlaubsfotos, sondern da gibt's halt nur Püppchen rauf und runter. Aber ich merke, wenn ich dann, ich sag mal, eine ganze Weile lang nicht am Tisch gesessen habe und gebastelt habe, dass dann, je länger ich das nicht tue, der Druck halt steigt. Dass ich halt irgendwann ja schon fast grantig werde, weil ich halt so, ey, ich will heute Abend jetzt einfach mal basteln, ja, jetzt lass mich doch einfach mal alle in Ruhe. Ich will jetzt hier mein scheiß Dopamin haben, weil ich mit Sekundenkleber und Plastikfiguren rumhantieren kann.
Ja, okay.
Toll.
Kann man so machen. Ja. Nein, also ich finde, dieses, wie du es jetzt gesagt hast, das ist so ein bisschen so Ersatzbefriedigung einfach, weil man es halt, wenn man halt auf Toilette geht und du gehst zu Instagram und guckst dir ein paar coole Modelle an, dann hast du diese Zeit halt genutzt. Oh, genau. Aber du kannst halt nicht jede freie Minute sozusagen, du bist entweder nicht an deinem Arbeitsplatz, also an deinem, nicht Arbeitsplatz, sondern an deinem Bastelplatz, oder du hast halt gerade irgendwie Ablenkung durch Kinder oder Partner oder was weiß ich. Das heißt, du kannst diese Minischübe kannst du dir halt durch Bilder angucken, verpassen, weil vor allem wir ja auch wissen, okay, wenn du jetzt da hinkommen willst zu diesem OSL Space Marine Typen hier, dann musst du das und das und das machen und durchlebst es so ein bisschen selber, wenn du bis zu dem Punkt halt kommst, ne? Aber es ist halt wirklich nur ein schwacher Ersatz. Und wie du es gesagt hast, dieser Druck, selber dann auch was zu machen, das ist nämlich auch das Problem. Wenn ich zu lang auf Instagram unterwegs bin, und ich bin ja wesentlich weniger auf Instagram als du jetzt, Simon, dann am Anfang freue ich mich noch und denke mir, oh geil, oh geil, oh geil. Dann erkenne ich aber zum Beispiel Kids wieder. Oder sowas wollte ich ja auch mal machen. Und dann schlägt es ganz schnell um bei mir in, ja cool, was die alles da machen, zu, warum machst denn du das nicht? Warum, du hast doch auch die Sachen, jetzt mach's doch einfach. Stattdessen verschwendest du deine Zeit hier damit, dir irgendwelche Püppchen von anderen Leuten anzuschauen. Und dann kannst, man kann sich's noch so ein bisschen rechtfertigen, indem man sagt, ja, ist Inspiration. Aber das geht halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt, finde ich. Also zumindest bei mir, bis es dann umschlägt in, ja, du bist einfach ein Scheiß-Hobbyist. Du machst nicht mal dein Hobby, du glotzt nur das Hobby von anderen an. So geht's mir dabei halt, ne? Und ich finde, das ist so ein bisschen, und da kommen wir jetzt vielleicht so ein bisschen, kriegen wir so ein bisschen die Kurve von den Veranstaltungen und der Zeit, die man verpasst, zu, wie hat es jetzt, der Big Player Games Workshop ist jetzt einfach mal ein Paradebeispiel dafür, wie hat es Games Workshop oder andere geschafft, dieses Gefühl von, du verpasst was, auf, du verpasst ein Produkt umzumünzen? Weil ich weiß jetzt nicht, ob das so normal ist in anderen Branchen.
Genau, das ist quasi die zweite Seite. Also das würde, was wir so im Tabletop-Bereich jetzt oft mit FOMO bezeichnen, so ein Produkt kommt und ist aber bald wieder weg und dann müssen wir jetzt ganz schnell zuschlagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das würde man jetzt nicht klassischerweise so unter diesem FOMO-Term packen, aber wir verwenden es halt so. Und das war halt auch das, worüber ich dann gestolpert bin und gedacht habe, ach komisch, FOMO heißt eigentlich so in der Forschung was ganz anderes, als wie ich es verwenden würde. Weil ich hätte es halt auch genauso gesehen, oh Gott, da kommt ein Produkt und ich habe voll Schiss, es zu verpassen. Und das ist aber tatsächlich psychologisch was ziemlich anderes, weil es da einerseits nicht um dieses Grundbedürfnis geht, sozial zugehörig zu sein, sondern halt eher so ein Bedürfnis von, ich habe, was ich brauche, ich bin versorgt, ich bin sicher. Und was da als Mechanismus hintersteckt, das ist vor einer Weile mal, also als Buzzword durch die Medien gegangen, ist das Stichwort Loss Aversion. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt.
Habe ich noch nie gehört.
Okay, das ist super. Wenn ihr jetzt sagen würdet, ja klar, kennen wir schon, dann wäre ich so in einem gewesen, ja, okay, soll man das dann jetzt gar nicht erklären? Wissen die Leute das dann auch? Aber das ist ja perfekt, ja. Okay, Loss Aversion ist geprägt worden, ich glaube, in den 70ern oder 80ern des letzten Jahrhunderts und ist ein psychologisches Phänomen, dass dir im Prinzip, dass dir Verlust mehr wehtut, als dich Gewinn freut. Also wenn du dich auf die Straße stellen würdest und Leuten, Wildfremden, die vorbeikommen, anbieten würdest, pass auf, wir machen einen Münzwurf und wir setzen beide 50 Euro ein und wenn ich gewinne, dann, also wenn halt Kopf kommt, dann kriege ich beide 50er und wenn Zahl kommt, kriegst du beide 50er. Selbst wenn die Leute, die du fragst, jetzt nicht annehmen würden, dass du sie bescheißen möchtest, sondern das wirklich glauben, würden die meisten Leute es nicht machen, weil sie denken, das ist mein 50er und den gebe ich jetzt nicht her. Die Chancen sind gleich. Aber deinen 50er abzugeben, das tut mir irgendwie gefühlt mehr weh, als die Chance, einen 50er dazu zu kriegen.
Ist, glaube ich, evolutiv eine ganz klare Überlebensstrategie, oder?
Ist total sinnvoll.
Spatz in der Hand, Taube auf dem Dach.
Ist total sinnvoll. Und es ist auch total sinnvoll, weil so das Erste ist quasi immer das Wichtigste. Also wenn du, was haben wir denn? Wenn du ein Dach über dem Kopf hast, dann beschützt dich das davor, nass zu werden oder den Nagel abzukriegen. Und man könnte sagen, so die erste Höhle zum drin schlafen ist die wichtigste. Und wenn du dann noch eine Zweithöhle auf Mallorca hast oder so, dann ist das ganz nett, weil dann hast du ein bisschen Abwechslung. So, aber die erste Höhle, die sichert quasi dein Überleben. So, mit dem ersten Auto kannst du halt fahren. Ohne das kannst du nicht selber fahren. So, das zweite, dritte Auto, das dann in der Garage steht, ist irgendwie vielleicht nett für die Abwechslung. So, aber das erste ist das Wichtigste. Und das gilt quasi für alle Bereiche. Wenn du jetzt nicht ganz so fundamentales Beispiel mit der ersten Armee für ein Spielsystem kannst du halt spielen. Und wenn du ein zweites Armee für ein Spielsystem hast, dann kannst du vielleicht zusätzlich noch Demos geben oder du kannst dir aussuchen, auf welche Armee habe ich denn heute Lust oder so. Aber das ist halt nicht so viel mehr wert, wie ich kann überhaupt das Spiel spielen. Mhm. Und deswegen ist das relativ universell gültig. Und das ist relativ fest verdrahtet in unserem Kopf. Es gibt Sachen, die können das im Einzelfall überwiegen. Casinos leben zum Beispiel davon. Da würde man ja auch sagen, im Moment gibt es ja im Prinzip mehr Geld aus, als du einnimmst. Die Bank gewinnt ja meistens. Aber das ist dann halt so der Wunsch nach dem Kick für den Moment, der das dann überwiegt. Aber nicht jeder geht halt auch ins Casino. Und man kann sagen, im Allgemeinen gibt es erstmal die Tendenz zu sagen, das, was ich habe, das gebe ich ungern wieder her. Und im Zweifel bedeutet mir das nicht so viel wie die Chance, irgendwas dazu zu kriegen. Das ist jetzt erstmal ein Programm, das uns, man könnte sagen, vor bescheuerten Spontankäufen ein Stück weit schützt. Weil man sagt, ja, Moment, aber das Geld, das ich hergebe, ist mir jetzt vielleicht nicht so wichtig wie das Produkt, das ich dafür kaufen könnte. Sonst würden wir ja direkt alles raushauen. Und sowas wie zeitlich begrenzte Sonderangebote machen jetzt für das Gehirn was echt Mieses. Die drehen das quasi um. Die sagen dir jetzt, du hast was, nämlich eine Chance, dieses Produkt zu kaufen. Aber wenn du abwartest und nicht kaufst, dann verlierst du die Chance. Und verlieren, was abgeben, was verlieren, was wir dann vorher hatten, das machen wir nicht gerne. Das heißt, die drehen quasi diese Loss Aversion gegen dich.
Ich habe da noch eine Theorie zu.
Schieß los.
Wenn wir unter Stress geraten, schüttet unser Körper ja erstmal Adrenalin aus. Und Adrenalin macht uns ja zum einen leistungsfähiger und zum anderen aber auch entscheidungsfreudiger. Also schaltet ja bestimmte Bereiche des Hirns aus, die uns rationale Überlegungen treffen lassen. Weil Adrenalin will ja Geschwindigkeit und Beispiel, du fasst auf eine Herdplatte, ja, und wenn du jetzt abgewogen hast in einem rationalen Überlegungsprozess, ob das jetzt eine gute Idee ist, dass da Rauch aufsteigt oder nicht, bis dahin ist die Hand längst verkohlt, aber der Schmerz löst Adrenalin aus, du wirst entscheidungsfreudig und ziehst halt ganz schnell die Hand wieder zurück, um halt maximalen Schaden von dir abzuwenden. Und ja. wenn ich jetzt aber zum Beispiel, also ich habe keinen Beweis dafür, aber ich würde vermuten, ich weiß das aus der Farbtheorie, dass bestimmte Farben bestimmte Prozesse im Hirn loslegen, zum Beispiel die Farbe Rot, dann erhöhte Ausschüttungen von Adrenalin verursacht. Deswegen meiner Theorie nach, ist vielleicht so, ich habe das vielleicht irgendwo mal aufgeschnappt, ich habe das nicht studiert, aber sind Sonderangebotsschilder im Supermarkt immer rot? Weil dann signalisiert das dem Gehirn so, Achtung, hier musst du irgendwie schnell handeln und dann wird Adrenalin ausgeschüttet und dann werden wir entscheidungsfreudiger und das unterstützt dann noch diesen Prozess so, ich muss jetzt schnell machen und ich darf da eigentlich gar nicht drüber lange nachdenken, denn das kann ja gleich wieder weg sein. Passt das da rein?
Zu den Farben kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Also ja, Rot ist, ich weiß, dass Rot halt besonders auffällt, weil es auch eine Signalfarbe ist für den Kopf. Ob das zu schnellerem Handeln animiert, ehrlich gesagt, keine Ahnung, kann sein. Was aber auf jeden Fall so ist und was eine Gemeinheit dabei ist, quasi, ist, dass Angst so einen Tunnelblick fördert. Also wie du gerade sagtest, wenn du mit der Hand auf der Herdplatte bist oder wenn der Säbelzahntiger vor dir steht oder wenn das Auto auf dich zurast, so dann ist in deinem Kopf halt, es ist egal, was du morgen einkaufen möchtest und du kannst dich auch in dem Moment dann nicht dran erinnern, was du irgendwie vor einer Stunde noch gesagt hast und das ist alles komplett weg und ausgeblendet, sondern Angst fokussiert dich so mit einem Laser auf diese eine Sache und die ganze Welt besteht dann nur noch aus dem Säbelzahntiger und dir oder eben die ganze Welt besteht nur noch aus der einen Wahl zwischen ich kaufe mir jetzt Indomitus oder ich kaufe es mir halt nicht.
Ja. Die Welt besteht zwischen dir und der Uhrzeit, die langsam aber sicher auf den Moment zurückt, wenn auf der Website das Ding erscheinen soll.
Genau. Oder auf den unvermeidlichen Moment zurückt, in dem halt da plötzlich steht, ausverkauft, nicht mehr erhältlich. Und du musst jetzt diesen Knopf drücken, bevor dieses dreaded, es ist nicht mehr da.
Die Pulsmesser, ich würde gerne den Leuten mal Pulsmesser anlegen.
Es ist aber wirklich schlimm, ne? Also mir ging es ja auch so. Und das, obwohl ich es nicht wollte. Also jetzt retrospektiv, ich habe das Buch rausgenommen und das war's. Aus der Indomitus-Box. Mhm. Und das ist eben das Perfide an dieser Sache. Ich meine, diese Verkaufstaktik ist ja nicht verboten.
Nee, das ist ja auch nicht neu.
Ja. Genau, es gibt ja so verbotene Werbung und so, was man nicht machen darf, aber das gehört ja nicht dazu. Das ist ja einfach nur eine Limitation des Angebots. Gleichzeitig mit diesen schmissigen Texten, gibt es nur jetzt und Limited und bla 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 und manche Menschen sind dafür
nur überhaupt für nicht kurze Zeit.
Genau, genau. Nur solange der Vorrat reicht. Manche Menschen sind damit dafür überhaupt nicht anfällig. Andere total. Und ich bin irgendwo dazwischen und versuche mich zu bessern, weil es mich eben zu diesen Impulskäufen irgendwie verleitet hat, die ich normalerweise bereut habe. Und die es halt einfach ausgehebelt haben, so diese normale Entscheidungsfindung, die ich sonst habe. Weil bei anderen Produkten, gucken wir zum Beispiel jetzt irgendwie bei Wargames Atlantic. Also ich habe ein paar Wargames Atlantic Boxen und denke mir schon die ganze Zeit, ey, die Ogre, die wären schon ganz cool, aber jetzt gerade brauche ich sie nicht. Aber das macht nichts, ich kann sie mir ja kaufen. Die gibt's ja. Wenn das jetzt genauso gewesen wäre wie bei GW, dann, ich schwöre euch, hätte ich zwei Boxen von diesen Ogern.
Ja, du hast die Cities of Sigmar Box gekauft, oder?
Ja, ja, natürlich habe ich die Cities of Sigmar Box gekauft. Ich finde die Modelle auch weiterhin sehr, sehr cool.
Ja.
Gemacht habe ich damit.
Ich wollte gerade sagen, wann hast du sie gekauft? Hast du sie schon aufgemacht?
Aufgemacht habe ich sie, reingeschaut habe ich, mich dran gefreut habe ich ganz kurz, weggestellt habe ich sie danach. Das hat, also, da kommt noch ein bisschen was anderes bei mir dazu. Ich weiß nicht, was das ist. Da müssten wir auch noch mal, da müssen wir mal ein Privatgespräch führen, Herr Doktor. Weil ich zum Beispiel so ein, das Gefühl habe, dass Dinge komplett bleiben müssen. Das ist ganz schlimm. Ich kaufe was, um es auszuschlachten. Und was mache ich stattdessen? Ich komplettiere es. Und ich verstehe es halt nicht. Ich habe hier ein schwarzes Auge-Spiel, Burg des Schreckens. Davon habe ich zwei Stück. Eins ist komplett. Das andere könnte ich ausschlachten. Was mache ich nicht? Das Ausschlachten.
Also stattdessen suchst du bei eBay nach den fehlenden Teilen.
Ja. Super scheiße, ich hab's doch schon. Aber ich und das ist mit den Boxen auch so. Ich kauf Boxen dezidiert dafür, sie auseinanderzubauen und dann mache ich's nicht. Also jetzt nicht eine Schachtel, irgendwie eine Schachtel Goblins, da kenne ich nichts. Aber wenn ich so eine Box habe, die als großes Ganzes zusammengehören soll, dann schaffe ich's nicht, die aufzubrechen.
Loss of Aversion, das, was Matthias eben sagte, dass du etwas, einen vermeintlichen Wert dadurch verlierst. Dir ist ja vollkommen klar, dass diese Box, wenn sie vollständig ist, einen anderen Wert hat, als wenn du sie aufteilst.
Ja.
Und du scheust halt, den 50er zu setzen im Straßenspiel.
Ja, tatsächlich ist das so, weil ich mir immer denke, das ist auch so ein Trugschluss. Ich denke mir, ja, was das wert ist. Ja, ich weiß, was das wert ist. Ich habe es gerade dafür bezahlt. Also jetzt und dann benutze ich es nicht und stell mir damit selber ein Bein. Das ist, ich weiß nicht, ob es anderen Menschen auch so geht, aber bei mir ist das ist echt ein Problem. Und ich versuche dagegen anzuarbeiten mit so ein paar kleinen Tricks, bevor wir dann dazu kommen, weil es gibt ja auch ein paar Tricks für gegen FOMO. Ich mache mir so eine Kiste, wo ich einfach draufschreibe, no regret. Ey, was da reinkommt, das kann ich zerhacken und zusammen klöppeln, wie ich will, das bereue ich nicht. Die Kiste ist sehr klein. Und das, obwohl es hier nicht so ist, als hätte ich nicht genug, um das da reinzupacken. Die Überwindung, das zu tun, ist echt ein Problem. Und das steht ja dann konträr dem gegenüber, dass ich ja ein Kitbasher bin und es mir am meisten Spaß macht. Das ist so bescheuert eigentlich, aber naja.
Also das übersteigt, glaube ich, tatsächlich den allgemeinen FOMO-Effekt und auch dieses allgemeine Loss-Aversion, diese allgemeine Tendenz zu, ich möchte nicht wirklich was abgeben oder was verlieren. Genau, wenn es gibt manchmal halt auch, oder was heißt manchmal, also jeder hat von uns hat halt auch irgendwie eine Palette an persönlichen Sachen, mit denen wir irgendwas assoziieren, was oder damit verbinden, die jetzt gar nicht da drin stecken. So, und wenn es irgendwas ist, was nicht komplett ist, ist irgendwie doof, warum auch immer. So, das ist dann was zum im Einzelfall reingucken. Das können wir auch gerne machen, aber vielleicht jetzt nicht im Stream. Wäre jetzt mein Vorschlag.
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, wir haben dich vorhin abgeschnitten, oder? Matthias, du warst irgendwie bei Loss Aversion und dass der Verlust mehr wehtut, als der Gewinn uns freut.
Na, das ist im Prinzip das, wie ein Sonderangebot wirkt.
Ja,
also
okay.
Wie dieses nur begrenzte Zeit. Und das gibt es ja halt auch überall, so an wie viel Papiermüll habe ich Neujahr gekriegt von allen Möbelhäusern in der Umgebung. So irgendwie jetzt die Neujahrsangebote und aber nur diese Woche gilt nochmal 5% auf alles, was ein Polster hat oder weiß der Teufel was.
Black Friday.
Ja, ja genau, Black Friday ist nochmal die Premium-Version davon, genau. durch die Möglichkeiten von Social Media, ich bin nur irgendwie heute nur dabei, auf Social Media rumzuhacken, das war eigentlich gar nicht der Plan.
Das ist voll okay.
Okay, gut, dann ist das so. Wirken die beiden jetzt quasi zusammen, ja. Weil wie gut so ein Sonderangebotsschild wirken kann, ist ja halt auch davon abhängig, wie oft du dem ausgesetzt bist und dann auch, ob anderen das wichtig ist. Und das ist halt ein Unterschied, ob du irgendwo in der Innenstadt an einem Laden vorbeigehst und da steht, wir haben 30% auf alles. Oder wie jetzt bei JW in unserer relativ vernetzten, relativ kleinen Tabletop-Käufer-Community, ob du 3 Wochen lang zugeballert wirst mit, in 3 Wochen kommt dieses Produkt raus, aber du weißt schon, das wird nur 5 Minuten haltbar sein und dann schreibt dir der Nächste über WhatsApp, hast du das schon gesehen, willst du das haben, sollen wir uns die Box teilen und dann kommt das nochmal hier auf Instagram und dann auf YouTube und alles. Und dann vermischen sich dieses, alle warten auf diese Box, warte ich auch, vermischt sich mit diesem, oh, ich habe jetzt die Chance, das zu kaufen, aber wenn ich jetzt nicht schnell kaufe, dann ist sie wieder weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Yeah. Und wenn die beiden zusammenkommen, dann wird's halt echt teilweise schwer. Oder was heißt schwer? Aber dann kann das einem schon mal zu einer Entscheidung verleiten, von der man dann nachher denkt, warum habe ich mir das gekauft?
Ich würde das gar nicht so ins Kleinreden, dieses kann und könnte und so. Ich glaube, wir sind im Social-Media-Bereich mit unserem Hobby ja in einem sehr, sehr kleinen Segment unterwegs. Aber ich glaube, ich habe mich da neulich mit Schülern drüber unterhalten und habe versucht, mal so in deren Welt einzutauchen, halt in der Oberstufe, die halt auch reflektiert damit umgehen können und dann aber auch sagen können, wenn sie irgendwas tun, also die dann halt keine, sich nicht produzieren müssen, keine Scheu haben und so. Und die haben halt ziemlich ehrlich davon berichtet, dass halt gerade bei den Mädels im Social-Media-Bereich Beauty-Produkte, Klamotten und so weiter und so fort, halt von Influencern mega offensiv genau mit dieser Kombination aus beidem beworben wird. Denn du hast auf der einen Seite dieses Event, dieses Social-Event, ja, und weil das ist halt Social Media, da gibt's halt das Event und alle treffen sich dann irgendwie und schicken ihre Herzchen und diese Livestreams und solche Sachen. Und auf der anderen Seite halt dann dieses Produkt, das halt jetzt nur für euch und in kurzer Zeit und ich habe hier was ganz Besonderes für euch und aber ich habe nur 100 Stück davon und so weiter und so fort, dass die da halt eigentlich in bestimmten Bereichen nahezu willenlos ausgeliefert sind.
Das ist schon eine ziemlich eine ziemlich wirkungsvolle Kombination. Und ja, wenn ich denke, wie ich so mit 16 drauf war, man ist da halt auch einfach in dem Alter eine ganze Ecke beeinflussbarer als vielleicht 20 Jahre später. Ich meine, immer einzelfallabhängig. Aber ja, da ist man schon beeinflussbar. Und die Mischung ist schon gut.
Wenn wir es jetzt wieder zurückdrehen auf unser Hobby, überleg mal, wie viel Events es mittlerweile also Verkauf-Events gibt. Ne? Adepticon steht gerade vor der Tür. Lauter solche Events, die nicht daraus bestehen, dass sich irgendwo am Ende der Welt in irgendeiner Halle irgendwelche Leute treffen, sondern da gibt es Live-Berichterstattung drüber, da gibt es Livestreams von. Mhm. Ich bin auf die Taktika dieses Jahr gefahren, weil ich unbedingt bei diesem Social-Event dabei sein wollte, weil ich richtig hart an Fear of Missing Out Social-Event gelitten habe, weil ich gedacht habe, boah, wenn ich das jetzt verpasse, ey, dann reden drei Wochen alle davon und ich fühle mich doof, weil ich halt nicht dabei gewesen bin. Und ich glaube, das hält bei uns im Hobby auch ganz hart Einzug.
Auf der anderen Seite ist es halt aber auch so, du warst ja jetzt bei der Taktika und es war ja so. Du hattest ja mega den Spaß und hättest es ja auch wirklich vermisst, ne?
Ja, natürlich.
Das ist so die andere Seite, weil du wirst natürlich dazu auch getrieben, dann was zu machen, was dir halt, wo du weißt, es gefällt dir. Also es ist ja nicht alles. Ich vermute mal, dass es nicht alles schlecht ist an so einem Mechanismus, ne?
Überhaupt nicht. Und das ist auch eine total gute Überleitung zu, was macht man da eigentlich mit? Also erstmal ist ein Gefühl und auch Angst ist nicht Schlechtes, sondern ist quasi, so man könnte sagen, die Berührung von uns mit der Realität. So alles, was uns wichtig ist, was unserem System irgendwie wichtig ist, was Bedürfnisse berührt oder was Bedürfnisse sind, wenn das mit der Realität in Kontakt kommt und ich feststelle, so, das korrespondiert irgendwie, dann entstehen halt Emotionen. Und die sagen uns erstmal irgendwas über uns, was uns wichtig ist. So, irgendwas ist mir kostbar und es ist plötzlich weg, dann bin ich halt traurig. irgendwas ist mir kostbar und ich weiß nicht, ob ich kriege, dann löst das Angst aus. Irgendwas ist mir wichtig und irgendjemand steht dem im Weg, dann werde ich halt pissig. Also das sagt einfach nur, das ist wichtig. Und ich meine, wenn wir vorher waren bei FOMO oder diesem Teufelskreis oder diesem Suchtmechanismus, oder ist ein Event und deswegen sitze ich zu Hause und gucke die ganze Zeit auf mein Handy, damit ich das mitkriege und danach fühle ich mich aber einsamer als vorher, oder was heißt einsam, aber danach fühlt sich überhaupt nicht nach Bedürfnisbefriedigung an, dann hast du ja quasi da genau das Richtige gemacht. Du hast gemerkt, dieses Event bedeutet mir was und ich wäre da irgendwie gerne mit dabei. Ja, dann bist du halt hingefahren. Was du halt nicht gemacht hast, ist, du hast dich zu Hause hingesetzt und alle 3 Sekunden nach dem letzten Update von der Taktika gesucht. Und danach festgestellt, ja, das hat jetzt aber irgendwie den Wunsch nach, ich will die Leute treffen und dabei sein, hat das jetzt irgendwie überhaupt nicht erfüllt. Das wird halt nur dann ein Problem, in Anführungsstrichen, wenn diese Mechanismen, wie unser Hirn funktioniert, so in der Form zu diesem Tunnelblick führen, dass wir Sachen ausblenden, die halt uns auch wichtig sind. Also ich nehme mal an, Sebo, wenn du erzählst, was du dir gekauft hast, dass sich das jetzt nicht in finanzielle Abgründe gerissen hat. Gehe ich jetzt mal von aus, hoffe ich.
Nee, das ist nicht passiert.
Das ist gut.
Nee. Es belegt Lagerplatz, um das jetzt mal.
Ja, gut, ja, so ja, super. Dann
also die Wohnung wird voller.
Ja, gut, dann nehmen wir das als Beispiel. Ja. Das halt in dem Moment, in dem FOMO kommt, ich habe ja gesagt, Angst löst so einen Tunnelblick aus. In dem Moment, in dem irgendwas da ist, was dir Angst macht, dann neigt, weil halt Angst so gestrickt ist, neigt man dazu, den Rest auszublenden. Und in dem Moment, in dem du vor der Webseite sitzt mit der Indomitus-Box und denkst, ich will die Indomitus-Box haben und oh Gott, bald ist sie nicht mehr da, ist halt weg. Ja, die nimmt aber auch Platz weg. Sondern es ist nur noch da, kaufe ich die jetzt oder kaufe ich die nicht? Das ist halt dieser Tunnelblick. Und wenn der dazu führt, dass andere relevante Sachen aus dem Augen verloren werden oder aus dem Sichtfeld verschwinden, so, dann kann das halt zu so Entscheidungen führen, die man nachher bereut, ein Stück weit. Weil dann nachher denkt man sich, ja, okay, aber wo stelle ich die jetzt hin? Und die Wahrheit, es ist ja irgendwie die Wahrheit. Ich habe jetzt nur eine begrenzte Zeit die Möglichkeit, diese Box zu kaufen. Und entweder ich habe sie dann gekauft oder ich habe sie nicht. Das stimmt ja. Aber das ist halt nicht die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist halt auch, entweder ich habe die Box nicht, aber dafür, keine Ahnung, was die gekostet hat, 180 Euro mehr und so viel mehr Platz im Regal und nur 800 Figuren auf dem Pile of Shame und nicht, wie viel waren in der Box drin? 80?
Ja, ein Arschvoll. Genau,
und nicht 880. So, das ist ja irgendwie das ganzere Bild. Und wenn das ganze Bild dann irgendwie dir so scheint, dass du sagst, ja, aber minus die 180 Euro, minus den Platz, und die Figuren mehr, das finde ich eigentlich, das ist die schönere Alternative als ich kaufe die nicht. Dann ist es ja wahrscheinlich einfach richtig, so für dich in dem Moment die Box zu kaufen. Wenn es dir den Platz, das Geld und die Minis wert ist. Das ist ja okay. Nur wenn du halt in dem Moment vor lauter FOMO diese ganzen anderen Facetten irgendwie, wenn dir gar nicht mehr vorkommen, so, ach ja, das kostet ja auch noch Geld. Ach ja, da liegen ja auch noch 500 andere Figuren, die ich noch bemalen wollte. Ach ja, ich spiele ja gar keine Tyranniden. Wenn die halt alle ausgeblendet werden, so, dann triffst du halt eine Entscheidung auf Basis von, ja, nur der halben Wahrheit. Und dann stellst du nachher fest, wenn die Angst vorbei ist, dann lichtet sich der Tunnelblick wieder. Du siehst die ganzen anderen Sachen in der Peripherie und stellst fest, ich habe die Box, aber keinen Platz und das Geld wenig.
Und keine Verwendung.
Ja.
Genau. Und das Geld ist auch weg. Super.
Und ich spiele immer noch keine Tyranniden. Und Zeit habe ich eigentlich auch nicht, die fertig zu machen. Und das ist dann halt quasi, ja.
Oder du kapitulierst davor vollends und sagst, ja, ich weiß, dass ich die nie anmale, aber ich wollte sie einfach haben und habe sie mir dahingestellt.
Das ist ja das Nächste, genau. Genau, es ist ja auch eine, wenn du diese Box kaufst, ist es ja so ein bisschen ein Versprechen an zukünftige Zeit. Und dann hast du die nicht und dann enttäuschst du dieses Versprechen an dich selber, dass du was damit machst. Also gut, bei dieser Indomitus-Box jetzt ist es mal außen vor, aber ja. Ich habe auch noch andere Schachteln hier, da ist es ähnlich. Ja, aber das ist ja, dann hast du dieses eine Problem hast du dann umgangen oder für dich gelöst, aber die anderen ja nicht. Ne? Also wie schaffe ich es denn, wenn ich sehe jetzt diese Schachtel und dieses Phänomen Social Media spielt da auch wieder mit rein, weil oftmals habe ich gucke mir was an, denke mir, ja, so mittel. Und dann sehe ich, wie andere Personen einen riesen Hype darum starten. Und dann lasse ich mich von diesem Hype-Train mitnehmen. Je näher mir diese Menschen sind, desto schneller geht es. Also wenn der Simon zum Beispiel, Brodercane ist so ein Beispiel, das war natürlich jetzt super retrospektiv, ne? Aber ich habe mir das angeschaut und dachte mir so, ja, ähnlich ging es dem Simon. So, ja. Dann haben wir drüber geredet und haben gemerkt, ja, wir finden es eigentlich aber ganz geil. Und dann haben wir uns gegenseitig so ein bisschen hochgeschaukelt. Hat jetzt dazu geführt, dass wir ein tolles Spiel entdeckt haben.
Ja.
Und dieses Jahr war dem Layout geschuldet am Anfang. Aber das gibt's ja bei vielen anderen Sachen auch. Zum Beispiel dieses Legio Imperialis oder wie das heißt. Dieses neue Epic, aber nur mit Space Marines. Ich dachte mir so, ja, brauche ich nicht. Dann fangen alle an, damit zu spielen. Ich denke mir, warum habe ich mir die Box nicht gekauft? Wie blöd. Jetzt wieder, ein paar Wochen später, denke ich mir, du brauchst diese Scheißkiste nicht. Die Mordheim-Box, die hättest du mal kaufen sollen. Darüber ärgere ich mich immer noch. Aber die Legio Imperialis-Box, die brauche ich nicht.
Genau, ich habe nämlich auch ein Gegenbeispiel. Ich bereue immer noch ab und zu, dass ich mir die Kill Team Soul Shackle Box nicht gekauft habe. So, das war eine der aus dieser Indoor-Reihe mit dem Indoor-Gelände, mit diesem Schiff. Und das war Adeptus Arbites gegen Dark Elder. Und da hing ich am Samstag tatsächlich aus FOMO und boah, Arbites finde ich geil, Dark Elder finde ich geil, dieses Gelände finde ich geil, Kill Team spiele ich auch, mega will ich haben. Und dann hing ich da am, ich weiß nicht mehr, ob am Laptop oder am Handy, und irgendwann wurde die dann freigeschaltet, aber die war, ich weiß nicht mehr, 10 oder 15 Euro teurer, als ich das erwartet habe. Also jetzt echt kein Weltunterschied, aber es war so ein Moment von, das ist jetzt aber nicht das, was ich erwartet habe. Jetzt habe ich irgendwie Druck, ja, aber nee, ja, da will ich jetzt erstmal 10 Minuten drüber nachdenken. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe 10 Minuten drüber nachgedacht, festgestellt, ja doch, ich will die haben, die ist cool, und was war, sie war weg. Ärgere ich mich auch bis heute immer mal wieder drüber, total bescheuert. Aber ja, gibt's auch. Und wenn du sagst, so das Soziale, naja, man kann vorher im Allgemeinen jetzt nicht sagen, ob was die richtige Entscheidung ist. So wie du sagst, bei Brodercane war es total gut. Und auch dieses sich gegenseitig reinsteigern oder gegenseitig anstecken, das ist ja auch ein wichtiger und richtiger Mechanismus irgendwie der Entscheidungsfindung. So alleine hättest du vielleicht auch nichts mit Brodercane angefangen. Aber wenn du weißt, okay, da ist noch jemand anders, mit dem ich mich super gut verstehe, und der findet das auch cool, dann wird das Spiel ja auch objektiv attraktiver, weil du plötzlich eine Möglichkeit hast zu zocken oder eine Möglichkeit hast, mit jemandem anders das Hobby irgendwie gemeinsam zu erleben. Und das ist ja eine gute und richtige und wichtiger Kriterium oder Einflussfaktor für diese Entscheidung, will ich mich da jetzt reinfuchsen oder nicht. Insofern ist das ja völlig okay.
Die Pro-Seite wächst einfach nur.
Ja, genau. Und bei Legion Imperialis, ich meine, es hat ja trotzdem nicht dazu geführt, dass du dir die Box gekauft hast. Oder gab es die dann schon einfach nicht mehr, als die Leute so begeistert waren?
Nee, ich habe nicht geguckt. Aber ich habe mich bei dem Gedanken ertappt, oh, die Box wäre eigentlich ganz geil. Ich bin so froh, dass ich sie mir nicht gekauft habe. Aber das Problem ist, ich kann das eben nicht, ich kann daraus jetzt erstmal keinen hilfreichen Mechanismus für mich ableiten, dass ich sage, jetzt habe ich's verstanden, wie FOMO funktioniert und was es mit mir macht und wie ich dem entgegenwirken kann. Jetzt mache ich das einfach immer so und dann passiert mir das nicht mehr.
Ich muss noch eine Sache, bevor wir zur Heilung kommen, würde ich noch einen gerne vorne wegschieben, weil ich, wir sind ja in einem Medium hier, Podcast, in dem wir über etwas reden. Und ich finde, man muss auch dazu sagen, dass wir durchaus sowas befeuern können, so das Gefühl. Denn Podcast ist, finde ich, nach meiner Beobachtung her, ähnlich dem der Social Media. Du bist in einer pseudosozialen Interaktion mit Leuten. Ich habe es dir schon tausendmal gesagt, Sebo, ich kannte dich, bevor du mich kanntest. Ja. Ich kannte deinen Bruder, ich kannte eure Geschichte und ich kannte Anekdoten aus eurem Leben und so weiter und so fort. Und du wusstest halt von mir nichts. Das heißt, ich habe ein bisschen soziale Interaktion durch Podcast hören kompensiert. Und wenn jetzt nicht nur in einem Podcast von einem bestimmten Thema gesprochen wird, sagen wir jetzt mal Legio Imperialis, ja, jetzt höre ich gerne Podcasts, beschäftige mich mit dem Thema und höre in 5 verschiedenen Podcasts, dass jetzt Lego Imperatoris der neueste, heißeste Shit ist und das Podcast hören ein Stück weit meine soziale Interaktion, ja, ich sag mal, ersetzt hat oder ich sag mal einen dominanten Teil in meinem Tagesablauf einnimmt, dann kann ja dadurch auch so eine gewisse, also durch Podcast hören eine gewisse Sogwirkung entstehen. So. Ich finde, das ist eine Verantwortung, die man zumindest einmal gedacht haben muss. Was dann jeder daraus macht, ist egal. Denn ich finde, bevor wir noch zur Heilung angehen, muss ich ganz kurz den Kapitalismuskritiker rauskehren. Denn diese Mechanismen, meiner Meinung nach, FOMO und so, sind ja Marketingstrategien. Die werden ja benutzt, um den Konsumenten zu einer Kaufentscheidung zu überreden, ohne ihm die faire Chance zu geben, über die Sachen nachzudenken. Brauche ich das oder brauche ich das nicht? Macht das Sinn oder macht das nicht Sinn? Die meisten Menschen wissen ziemlich genau, dass bestimmte Sachen Sinn machen und dass bestimmte Sachen keinen Sinn machen. Und genau deswegen versuchen halt ganz viele Firmen, nicht nur im Tabletop-Bereich, sondern im allgemeinen Bereich, meiner Meinung nach, diese Konsumentscheidung gar nicht zuzulassen, sondern durch künstliche Verknappung und dem Ansetzen dieser ganzen Hebel, die unser rationales Denken aussetzen lassen, uns halt aktiv zu einer unüberlegten Kaufentscheidung zu überreden.
Ja, da wird aus einer Überlegung halt einfach ein Reflex. Und dann machst du es einfach.
Genau. Wenn ich ein Fanboy von irgendeiner Firma bin, die halt sagt so, ich droppe hier immer nur ganz kurz ein paar Dinger und da gibt's halt nur 10 Stück von und ich bin jetzt aber Fan davon, dann überlege ich irgendwann gar nicht mehr, ob ich das kaufe, ob ich das brauche, sondern ich kaufe das einfach, ich mache das einfach.
Ja.
So peng. Dann kommen, was wir am Anfang hatten, so Legitimationsversuche wie, ja, das kann ich auch für was anderes und das kann ich ja nochmal verkaufen und dies und das, aber ich kaufe das Scheißding erstmal, ohne drüber nachzudenken. Ja. Und das ist meiner Meinung nach das, was die Firmen von uns wollen. Wir sollen nicht darüber nachdenken, ob wir die Scheiße brauchen, denn jeder, der anfängt, darüber nachzudenken, könnte zu der Entscheidung kommen, dass er es eben nicht braucht. So. Bam.
Ja, das würde, das passt auch gut zu diese Merch-Drops, die es ganz oft gibt, ne? Egal, jetzt bei ganz vielen Podcast-Projekten oder so, gibt es ja so, ja, wir machen einen Merch-Drop, kannst du jetzt diese Woche bestellen, danach ist es weg und ich glaube den Podcasts ist auch oder den Projekten, die ich da so ein bisschen verfolge, dass das auch was ein bisschen mit Logistik zu tun hat, ne? Dass du nicht das alles vorhalten willst und
ich sag mal so,
es kommt auf jeden Fall.
Simon glaubt daran nicht.
Wenn ich das will, dann mache ich
warte,
das.
Warte. Hier jetzt kurzer Exkurs beim SSP, ne? Also beim spezialgelagerten Sonderpodcast, dem anderen Podcast-Projekt, was ich mache, über die 3 Fragezeichen. Wir sind halt Non-Profit und sehr, sehr klein. Und wenn man halt, wir werden immer wieder gefragt nach Merch. Für uns ist das einfach das Problem, dass wir die Sachen müssten wir ja, wenn wir T-Shirts machen, wir haben T-Shirt-Motive, das ist gar kein Problem. Aber wir können uns die nicht hinlegen, weil diese Vorleistung, das schaffen wir nicht finanziell. Das kostet ja tausende Euro, wenn du dir, sagen wir mal, du willst jetzt 50 T-Shirts in S, M, L, XL, XXL. Das kannst du dir nicht hinlegen. Also haben wir das dann auch so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir machen eine Vorbestellung irgendwie. Dann ist es aber im Endeffekt, musst du dir irgendwann begrenzen. Du musst dir irgendwann sagen, ja, eine Vorbestellung, die muss ja irgendwann auch enden. Jetzt kannst du aber auch kein Jahr eine Vorbestellung machen. Das muss ja ein sinnvoller Zeitraum sein. Also ich sehe das schon, dass man, dass dieser Mechanismus, dass wir sagen, also ihr könnt es jetzt einen Monat lang vorbestellen, danach ist es aber erstmal rum, weil dann müssen wir es ja auch produzieren und dann schicken wir euch das, dass das unabsichtlich FOMO auslösen kann.
Ich finde aber auch, das schließt sich jetzt gar nicht aus, sondern im Gegenteil. Ich finde, das ist so eine Mischung. Ich glaube, dass tatsächlich auch das inzwischen anders kalkuliert wird. Also weil Transportkosten sind höher, Logistikkosten sind höher, gerade bei GW, die haben ja, glaube ich, ihre Produktion von China zurückgeholt irgendwann. Wahrscheinlich sind die Produktionskosten auch ein bisschen höher geworden. Und dass man jetzt eher überlegt, nicht mehr, wir produzieren einfach mal und versuchen dann so viel davon zu verkaufen, sondern wir kalkulieren relativ hart, wie viel glauben wir verkaufen zu können und dann seht zu, dass die auch wirklich weggehen. Und dann ist es dann quasi die Steilvorlage für die Marketingabteilungen zu sagen, sorgt dafür, dass die Dinger dann tatsächlich auch weggehen. und wir produzieren vielleicht lieber eins zu wenig als vorher lieber 10, im Zweifel lieber 10 zu viel und dafür verkaufen wir eins mehr. Dadurch werden ja dann diese Strategien einfach wertvoller und dass die dann natürlich ja ausgenutzt werden wie oder genutzt werden bis zum Anschlag. Ja, Aktionäre brauchen Gewinne halt.
Das unterstütze ich voll und ganz. Es gibt Interviews mit Rick Priestley und Andy Chambers, nachdem die bei GW aufgehört haben, die in den Interviews ganz nette Einsichten hinter die Strategien gebracht haben oder hinter die Entwicklung einfach von Games Workshop. Und zum Beispiel haben die erzählt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Rick Priestley oder Andy Chambers war, aber einer erzählte, dass Gorka Morka GW fast ruiniert hätte.
Das ist so traurig. Ich hätte diese Box. Mit Kusshand würde ich die heute nehmen. Naja.
Ja, aber die Frage ist einfach, warum? Die Frage war nämlich, also wenn die haben gesagt, wenn die Box 2 Jahre früher veröffentlicht hätten, wäre die ein Riesenerfolg gewesen mit den Verkaufszahlen. Dadurch, dass die halt 2 Jahre später rausgekommen ist und die Gewinnerwartung sich halt entsprechend verändert hat, weil GW ja ganz lange, das klingt total irre, aber gar kein Geld verdient hat, sondern die mussten, als Tim Kirby die Firma gekauft hat, nur den versuchen, irgendwie den Kredit zu bedienen, den Kirby da aufgenommen hat, um die Firma zu kaufen und die Gläubiger irgendwie fröhlich zu stimmen. Das heißt, zu einem früheren Zeitpunkt wäre Gorka Morka als, also 2 Jahre waren, glaube ich, die Zahl, als Erfolg verstanden worden. Aber da die Firma in der Zwischenzeit halt erfolgreicher geworden ist, waren halt die Verkaufszahlen nicht ausreichend genug, um als Gewinn gewertet zu werden. Und dann fing dann halt das Ganze so, wir wissen gar nicht, ob das hier alles so gut ist und und vielleicht haben wir da dann Aktionäre, die sich daraus zurückziehen und so. Und auf einmal stand das ganze Unternehmen in Frage, weil die halt das Produkt 2 Jahre zu spät auf den Markt geworfen haben. Vollkommen irre.
Ja, das ist, diese Mechanismen, diese Marktmechanismen sind auch nochmal so eine Sache. Da habe ich aber gar keine Expertise. Deswegen, also.
Nee, da muss ich komplett aussteigen.
Ja. Jetzt schlagen wir den Bogen mal wieder zurück.
Ja. Dr. Matthias, rette uns.
Eine Sache habe ich noch, bevor wir zu, wie gehen wir denn jetzt damit umgehen? Und das ist ein Mechanismus, der heißt Aufregung steigert Angst. Was ich immer total witzig finde, ist, ich gucke immer gerne mal den Brückenkopf durch, was Neuerscheinungen so angeht. Schöne Grüße an der Stelle, wenn ich hier schon mal online bin. und ich finde es dann immer faszinierend, dass dann ein neues GW-Produkt vorgestellt wird und dann gibt es da einen riesen Shitstorm und alle finden das kacke und hässlich und teuer und nicht alle, aber man hat den Eindruck, der größere Teil der Leserschaft, und das muss ja ein Flop werden, weil es viel zu teuer, und dann ist es wieder weg. Und ich glaube, das ist aber jetzt nur meine Hypothese, meine Vermutung, die Tatsache, dass im Internet und vielleicht auch so im Tabletop-Bereich Sachen sehr polarisiert, oft auch sehr negativ und sehr aufgeregt und sehr schwarz und weiß diskutiert werden, steigert erstmal Angst. Das heißt, paradoxerweise, ich würde behaupten, ich kann es nicht beweisen, aber ich würde es vermuten, vom allgemeinen Prinzip her, wenn sich eine Menge Leute vorher darüber aufregen, über irgendwas, was FOMO-technisch vermarktet wird, dann glaube ich nicht, dass das die Nachfrage senkt, sondern weil Aufregung Angst steigert. Ja, die Box ist so scheiße, oh, die ist so furchtbar, und das ist so, aber die gibt es nur 2 Stunden.
Ja.
Dass es vielleicht sogar paradoxerweise dazu führt, dass noch mehr gekauft wird. Und das finde ich auch komme ich aus dem Staunen nicht mehr raus, dass wir so ticken.
Ich würde das unterstützen, deine These, denn zumindest als ich meine Staatsarbeit geschrieben habe, war das noch ein gängige neurobiologische Meinung. Flexen wir hier mal ein bisschen. Das, was ich damals gelesen habe, ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her, ist, dass es für unseren Körper keinen Unterschied macht, ob ich Angst habe oder ob ich Stress habe. Und das sind die gleichen Reaktionen, die bei uns dann ablaufen. Und wenn ich jetzt, Aufregung lese, ratter, 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 dann merke ich ja instant, wie mir der Puls steigt. So. Und mein, und wenn dann jetzt noch auf dieses, ich habe sowieso schon ein sozusagen künstlich erhöhtes Stresslevel, wenn jetzt darauf dann noch jemand kommt, der, der sagt, ach übrigens ist nur 2 Stunden da, dann ballert mir mein Stress vollkommen die Lichter aus und jegliche rationale Entscheidung ist halt out of the window.
Ja.
Genau.
Aber was machen wir jetzt mit all diesen Problemen? Also wie helfen wir uns da jetzt raus?
Wir machen alles aus und schnitzen unsere Figürchen aus Holz. Ja,
das Problem ist, aber wenn ich dir jetzt, sagen wir mal, was ihr jetzt gerade, was Matthias jetzt auch gerade gesagt hat, selbst wenn ich versuche, dir das jetzt madig zu reden, Simon, kaufst du es dann ja vielleicht doch.
Yeah.
Weil du dir dann denkst vielleicht, nee, komm, so scheiße kann es nicht sein. Und dann findest du vielleicht sogar noch was dran, was gut ist, so, weißt du? Aber, also, das funktioniert nicht. Mhm. Wenn ich aber sag, ey, Simon, hast du gesehen, die Krotbox, die ist schon geil, ne? Oder hast du gesehen, Mossman, den habe ich nämlich auch nicht vergessen, dann ist es, das hilft ja auch nicht. Also, was machen wir denn jetzt?
Mehreres. Ich glaube, das Erste ist erstmal zu gucken und ehrlich mit sich zu sein, was davon triggert mich denn eigentlich? Also, ist es das Soziale? Ist es das Gefühl, wenn ich jetzt als einziger Little Imperialis nicht mitkaufe, dann bin ich irgendwie der, der es als einziger nicht mitspielen kann? Ist es eher das? Oder ist es eher ein, ich muss hamstern und haben und kaufen und jetzt habe ich die Chance, was zu kriegen, was ich dann in 5 Minuten nicht mehr habe. Ich glaube, sich erstmal darüber klar zu werden, führt das bei mir zu Fehlentscheidungen? Also gibt es Sachen, Käufe, die ich bereue? Ich meine, jeder bereut irgendwelche Käufe, genauso wie man Sachen bereut, die man nicht gekauft hat. Aber gibt es wirklich ein Muster, von dem ich sagen würde, ich habe jedes Jahr 2 Kickstarter mitgemacht, obwohl es mir eigentlich jetzt nicht darum ging, die Sache als guten Zweck zu fördern? Und ich habe sie auch nicht gespielt, sondern ich habe andauernd Kickstarter-Sachen gekauft und sie vergammeln im Schrank. Oder ich kaufe viel mehr GW-Zeug, als ich brauche, weil ich das Gefühl habe, oh, wenn ich mir die Killteam-Box jetzt nicht kaufe, dann kann ich mir nachher nur noch teurer die Einzelteams kaufen. Deswegen brauche ich die jetzt alle. Aber dann mache ich nichts damit und eigentlich bereue ich die Käufe. Also erstmal die Frage, habe ich das Muster wirklich? Stört mich das? Weil das ist ja, es gibt ja letztendlich kein richtig und falsch, wenn es dich glücklich macht, dann hau halt die Kohle raus dafür. Nur halt, wenn du merkst, es macht mich nicht glücklich. Und dann guck halt, oder dann versuch ein Gefühl dafür zu kriegen, so welcher Teil davon ist das. Ist das eher der soziale, das ist jetzt voll das Event und ich muss mitmachen und nur die coolen Jungs haben Legion Imperialis, nur ich nicht. Oder geht's dir eher um Hamster kaufen will ich haben. So, und wenn das Soziale ist, oder nee, dann ist der zweite Schritt Tunnelblick weiten. Weil das, was dann tatsächlich die Fehlentscheidung ausmacht, ist halt das, wie vorhin so beschrieben, dass ich Sachen, die mir halt auch wichtig sind oder die auch relevant sind. Ich habe keinen Platz, ich habe eigentlich schon 20.000 Figuren, ich habe schon 5 Spiele, ich habe eh keine Zeit, die Sachen zu bemalen, die 150 Euro könnte ich auch woanders gut gebrauchen, dass die alle weggehen. Das heißt, was ich mache, um wieder eine bessere Entscheidung zu treffen, ist einen Schritt zurückzugehen und halt die ganzen anderen Sachen mit reinzunehmen und zu gucken, okay, habe ich denn den Platz? Was ist denn noch dafür wichtig? Das funktioniert bei jedem ein bisschen anders, das mit sich reinnehmen, wenn es so eine akute, ich meine, meistens weiß man es ja vorher, dass diese Sachen irgendwie kommen. Es ist ja selten, dass man, wenn man jetzt an Black Friday irgendwie sich auf, weiß ich nicht, Kutami war ja, glaube ich, irgendwie der heiße Scheiß letztes Jahr mit den Angeboten. Wenn man jetzt da drauf guckt und man sieht, ich wusste dieses Angebot nicht, ich gucke jetzt drauf, es ist nur eine Minute da und das ist jetzt voll das Ding, das ist dann nochmal ein anderes Kaliber. Aber wenn du weißt, in 2 Wochen ist angekündigt, dass GW diese Box rausbringt und wahrscheinlich ist die nur kurz da, dann hat man ja trotzdem vorher ein bisschen Zeit, sich zu überlegen, will ich das wirklich? Und sich in der Zeit ein bisschen aus diesem Angst-Tunnelblick rauszunehmen und nicht so in dem, will ich das jetzt oder will ich das nicht oder will ich... sich im Moment rauszunehmen, ich muss jetzt gerade, in diesem Moment, es ist noch nicht Samstag 11 Uhr, ich muss diese Entscheidung jetzt noch nicht treffen und ich kann auch im Moment damit leben, dass ich die noch nicht getroffen habe. Punkt. Erstmal, muss ich jetzt nicht. Und jetzt kann ich anfangen, mir zu überlegen, was sind denn wichtige Sachen für diese Entscheidung? Ist es Platz? Ist es das Geld? So, was ist denn wirklich das ganze Bild, ob ich die Box jetzt kaufe oder nicht? Und dann fangen die Sachen normalerweise an, schon ein bisschen anders auszusehen. Und das kann auch sein, dass in dem Prozess dann rauskommt, ich habe da wirklich Bock drauf. Und das ist auch voll okay. Und wenn es halt so eine FOMO, FOMO potenzielle Fehlentscheidung wäre, dann ist relativ wahrscheinlich, dass dann plötzlich anfängt, sich dieses Bild zu verändern von, oh mein Gott, mir geht die Möglichkeit durch die Lappen, diese Box zu kaufen. Ich muss jetzt sofort zuschlagen, wenn das da ist, dass sich das ein bisschen verändert zu, dass so eine Frage von alleine kommt wie, ja, bemale ich die denn wirklich? Aber das habe ich doch mit den anderen auch nicht gemacht. Will ich die denn wirklich? Und dann fangen die Sachen aus, ein bisschen sich in Perspektive von alleine zu ruckeln. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was man machen kann, um nicht aus diesem Tunnelblick zu handeln. Erstmal ein bisschen in Ruhe damit kommen, dass da so ein Gefühl da ist und dass das auch okay ist und ich jetzt nicht mich entscheiden muss zwischen, ich kämpfe jetzt gegen FOMO an oder ich höre blind auf das Gefühl, sondern so ein, okay, es ist da, ich habe da irgendwie schon ein bisschen Zucht zu und irgendwie reizt die mich auch. Okay, aber irgendwie habe ich auch ein komisches Gefühl dabei. Brauche ich die? Und dann zu gucken. Das ist ein anderer Gefühlszustand als in diesem aufgeregten, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen und ich brauche die unbedingt, aber irgendwie auch nicht. Und warum ist das denn so? Und wieso sagen mir das denn alle anderen? Und weil aus dem, so wie Simon schon sagte, aus diesem State of Mind, der ist super gut, um dann auf dich zu rasenden Auto auszuweichen, weil einfach das ganze Blut in den Armen und in den Beinen ist und du einfach reagierst. Aber der ist halt nicht irgendwie gut, um mit eigentlich, wenn du viel Zeit hättest, solche Entscheidungen abzuwägen.
Lebensunwichtige Entscheidungen.
Aber was ist denn, wenn der Faktor Zeit limitiert ist, dann wird das ja auch ein bisschen ausgehebelt. Das ist ja das Problem.
Was meinst du, wenn der Faktor Zeit?
Naja, wenn du sagst, du hast eigentlich Zeit, aber wenn du die Zeit nicht hast, also das wird ja, es wird ja auch so.
Ja, aber wann hast du die denn nicht?
Naja, also Samstag um 11. Also es wird halt so.
Ja, aber du hast da 2 Wochen drauf gewartet.
Ja, okay.
Auf also, den Samstag klar,
okay,
um 11.
Dann im Vorfeld, jo, hast du recht, genau, aber ja, stimmt, okay. Wenn ich jetzt allerdings so ein Blitzangebot, weil das funktioniert ja genau so, ist ja Absicht, wenn ich jetzt so ein Blitzangebot vor der Nase habe, was mache ich dann? Dann bin ich dem, also klar, wir reden jetzt hier natürlich von Eigenverantwortung und man ist das selber schuld und so, aber das sind ja auch diese ganzen Angebotsarten, die sind ja extra so designt, dass du in die Falle tappst. Was glaubt ihr, warum im Casino die Automaten so schön blinken? Also dieses Gamification, das überall stattfindet. Aber anderes Thema. Aber wie, was mache ich denn dann? Falle ich dann einfach in diese Falle rein und denke mir, ja, so ist es halt Woche? Oder schaffe ich da auch irgendwie einen Abwehrmechanismus, mir drauf zu schaffen, dass es eben nicht jedes Mal passiert, sondern vielleicht nur jedes dritte Mal?
Darf ich, Matthias?
Ja, bitte.
Kommen wir zurück auf Mossman.
oh ja, da kommt er wieder.
Ein guter Zeit. Oh ja, jetzt bin ich gespannt.
So, ja, Matthias, wir haben eingangs gesagt, dass der Matthias und ich sehr gut befreundet sind und ich versuche viel von der Weisheit, die er so manchmal von sich absondert, aufzusaugen und zu behalten.
Ich bin hin und her gerissen, zwischen rot zu werden und unter den Tisch zu kriechen.
Erst nach der Aufnahme, bitte.
So.
Ja, ist gut.
Das sorgt dafür, dass ich manchmal Dinge tue, die ich mittlerweile als den Matthias machen bezeichne. So. Also, ich war mit meinen Kindern in einem Spielzeugladen. Es gibt unterschiedliche Spielzeugläden, deswegen werde ich jetzt keinen Namen nennen, kriegen wir kein Geld für. Dieser Spielzeugladen ist blöderweise der einzige Ort, wo man in Deutschland den Mossman kaufen kann. Mossman, muss man dazu sagen, ist auch ist insofern was Besonderes, weil normalerweise funktionieren bei He-Man diese Sachen nur in den USA. Also dann kannst du halt eine bestimmte Figur nur in einem bestimmten Geschäft in den USA kaufen. Und Mossman ist halt die erste Figur, die man halt eben nur in Deutschland kaufen kann. Was, wir können jetzt über künstliche Verknappung und so sprechen, aber es steigert halt in Anführungszeichen den Wert der Figur. Mhm. Und vielleicht auch das Bedürfnis, die haben zu wollen. So. Weil ich halt auch als einziger oder als einer der wenigen die Möglichkeit habe, da dran zu kommen. So, jetzt stand ich mit meinen Söhnen ja in diesem Laden und die haben sich alles Mögliche angeguckt und irgendwann kam mein älterer freudestrahlend auf mich zugerannt und sagte, du glaubst nicht, was ich hier gesehen habe und komm mit und zog mich dann halt vor diese Wand mit den ganzen He-Man-Figuren. Ich bin geschmolzen, ich bin gestorben vor Glück. Und dann habe ich auch noch da diesen Mossman gesehen und ich habe gedacht, ohne Quatsch, ich habe den in der Hand gehabt. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Ich habe den gesehen und ich hatte den in der Hand, als wenn ich ein dreijähriges Kind wäre. Und dann kam noch so ein bisschen der Faktor Zeit, wenn ich den an der Kasse gesehen hätte, wäre wahrscheinlich passiert, dass ich den für die 50 Euro, die die für eine blöde Plastikfigur haben wollen, ausgegeben hätte. Aber weil ich halt nicht sofort an der Kasse stand, hatte ich die Möglichkeit, den Matthias zu machen. Und zwar mir das Ding anzugucken, tief in den Bauch zu atmen, ruhig und gleichmäßig, mich irre darüber zu freuen, dass ich den da in der Hand habe, das Gefühl dieser Kiste in der Hand zu genießen und ihn dann wieder zurückzustellen. Und mein Sohn war vollkommen verdattert. So, ey, was ist hier? Mossman, und da haben wir doch schon drüber gesprochen und der wusste halt, die Wertigkeit von Mossman, ne? Sowohl, dass der halt total selten ist, und auf der anderen Seite, dass der auch total teuer ist. Der hat die Welt nicht verstanden, und ich habe gesagt, ja, ich freue mich gerade riesig, den hier zu sehen, den in der freien Wildbahn zu sehen und alles. Ich habe mich riesig gefreut, und dann sagt er, ja, und dann kaufen wir den jetzt. Ich gesagt, nein, wir lassen den hier. Und dann habe ich ihn nochmal über die Schulter zugelächelt, habe nochmal tief in den Bauch geatmet und habe festgestellt, ich brauche ihn gerade nicht. Die 50 Euro sind mir es einfach nicht wert. Für die 50 Euro, die ich dafür ausgeben konnte, habe ich dann meinen Kindern zwei Figuren gekauft, zwei andere Sachen gekauft in dem Laden, und die haben dann drei Nachmittage nur damit gespielt und waren kreuzglücklich, und ich war dann auch happy. Ersatzbefriedigung dann, ne? Natürlich, ich habe mich auch auf anderer Ebene belohnt. Ja, aber das war in dem Moment, die aus irgendwelchen Gründen hatte ich halt so diesen Moment, wo ich halt tief atmen konnte und so ganz kurz aus diesem... ich muss das ja, das ist jetzt meins, so irgendwie ausbrechen konnte. Ich weiß, es war ganz verrückt.
Und jetzt retrospektiv, vermisst du es? Also ist es jetzt so, dass du dir denkst, hätte ich diesen verdammten Mossman doch nur gekauft? Also jetzt ganz ehrlich, wenn du jetzt, ich gebe dir jetzt einen Fuffi und du stehst wieder in dem Laden. Ja. Nimmst du den mit oder nicht? Dein Sohn zeigt ihn dir nochmal.
Okay, du hast mich. Nein, du hast mich ertappt. Wir sind 5 Monate später nochmal in dem Laden gewesen.
Und ich habe mir zwei gekauft.
Ja, ich war ehrlicherweise kurz davor, denn die Wertigkeit von Produkten hängt von dem Erfolg ab. Der hat sich halt leider in Deutschland nicht so verkauft, wie die Firma es erwartet hat. Und dann stand der da für 30 Euro im Regal.
Ja, dann hast du ihn mitgenommen. Weil
und da habe ich dann keine drei Sekunden drüber nachgedacht.
Okay. Das heißt, du hast ihm dann den Wert 30 Euro zu bemessen. Das ist ja dann gut. Das ist ja okay.
Genau, weil ich habe dann überlegt, okay, wenn der jetzt soweit in den Preis gefallen ist, könnte ich natürlich gucken, ob ich den in einem halben Jahr wiedersehe, und dann ist er vielleicht noch günstiger. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in einem halben Jahr hier nochmal vorbeikomme? Und dann habe ich gedacht, wahrscheinlich eher nicht so hoch. Und dann habe ich gedacht, komm, wenn er jetzt 10 Euro noch günstiger wäre, wäre es zwar cool, aber das ist es mir dann doch wert. Und dann konnte ich aber eine Entscheidung treffen, die unterschiedliche, also die mehr als nur eine Überlegung zugrunde hatte, nämlich haben oder nicht haben, sondern ich konnte das für mich abwägen und konnte da zu einer echten Entscheidung kommen. Und dann habe ich gesagt, okay, mir ist das Ding einfach 30 Euro wert. Und dann habe ich mir das für 30 Euro gekauft. Und jetzt stehe ich vor meinem Regal mit den Figuren und habe immer dieses Wunder, dieses kleine Dopaminausschüttungsgefühl, und dann fühle ich mich gut und dann kann ich mich dem Alltag wieder ein bisschen besser stellen.
Das heißt, das hast du jetzt aber dann auch nicht bereut?
Auf gar keinen Fall.
Okay.
Ja, voll cool. Sehr coole Geschichte. Das ist tatsächlich auch eine Art, das Belohnungszentrum ein bisschen zu verarschen zu seinem eigenen Vorteil. Ich kann nicht erklären, warum das funktioniert oder nur ein Stück weit, aber durch diese Belohnungserwartung oder diesen Fehler, den wir dabei machen, was uns glücklich macht, unbedingt. Dadurch, dass wir das oft nicht gut einschätzen können, ist es gerade bei, ich will Sachen haben, es geht ja nicht wirklich darum, oder zumindest oft nicht wirklich darum, dass die dann ewig im Keller liegen, sondern dieses Gefühl, ich kriege die jetzt. So, gerade hatte ich die noch nicht und jetzt kriege ich die. Das ist ja nochmal was anderes als so ein FOMO, das gibt es nur eine begrenzte Zeit. Sondern ich habe zum Beispiel gar nicht, behaupte ich, glaube ich, so wahnsinnig viel FOMO, aber ich kenne das echt, wenn ich eine ganze Zeit lang keine Puppen gekauft habe, dass ich denke, ich will jetzt dieses Gefühl von der Box haben, und dann neue Figuren und shiny Toys und das will ich jetzt haben.
Das kenne ich. Auf der Taktika war nichts, was mich angesprochen hat. Ich war ein bisschen traurig, dass ich kein Geld ausgeben konnte, bis ich dann gesehen habe, ey, du hast ja kein Geld ausgegeben. Das ist ja richtig gut.
Ich habe irgendwann festgestellt, dass das DHL-Auto in mir einen kleinen Hormonausschub verursacht.
Ja, kenne ich.
Und dann habe ich gedacht, oh Kacke, du bestellst so viel, dass du schon mit dem Gelb von diesem blöden Auto die freudige Erwartung assoziierst, dass du ein Paket bekommen hast, beziehungsweise du weißt, dass du eigentlich kein Paket bekommst, aber du hoffst irrationalerweise, dass du doch eins bekommst.
Das ist schon ziemlich geil. Das ist ziemlich cool. Und dieses diesen Moment, in dem dann das Dopamin kickt, so den, der fängt halt eigentlich an, oder der hängt nicht an dem Moment, du hast es bezahlt unbedingt, sondern der hängt an dem Moment von, dein Gehirn assoziiert es mit, du kriegst das gerade. Das ist der Moment, in dem Simon im Regal stand und diesen Mothman in der Hand hielt und das einfach so, ha. Und was ich tatsächlich auch mache, mal hier mal aus dem Nähkästchen plaudern, wenn ich den Suchtdruck habe und schon lange keine Puppen mehr gekauft habe, aber eigentlich brauche ich nichts und möchte auch gerade nicht wirklich, sondern es geht mir nur um dieses, ich will das haben. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das habe ich irgendwann mal von einer Freundin Psychologin, glaube ich, gehört. Da kann ich auch nicht mehr genau erklären, warum es funktioniert. Aber ich gehe in einen großen Online-Shop und setze mir ein unbegrenztes Budget, also einen Tabletop-Shop, und dann packe ich Sachen in den Einkaufswagen, die ich cool finde. Und ich hatte mal bei einem relativ großen Online-deutschen Versandhändler, ich glaube, ich bin durch alle Regale gegangen, alle virtuellen, eine halbe Stunde lang und hatte Tabletop-Artikel für 5.000 Euro im Einkaufswagen.
Jawohl.
Und dann guckst du dir diesen Einkaufswagen an und die Dinge und lässt das einfach mal wirken, dass diese Vorstellung, so die könntest du jetzt alle kaufen. Oder es ist so eine Mischung aus, du hast die und du siehst die und für die hast du dich jetzt entschieden und diesen Berg. Und das ist einfach voll cool. Und dann lässt du den Einkaufswagen genauso, wie er ist. Und dann gehst du eine halbe Stunde lang grinsend durch die Gegend, weil du dir diesen Berg gekauft hast. Du hast den Einkaufswagen nicht abgeschickt, sondern du hast ihn einfach nur gefüllt. Und nach einer halben Stunde guckst du drauf und die Chancen sind relativ hoch, dass der Dopaminpegel gerade einfach voll abgeschossen hat und dann aber auch wieder runtergegangen ist. Und dann löscht du die ganze Kiste und du bist danach echt happy. Also was diesen, wenn es diesen vorher, diesen ich brauche jetzt was gab, kann ja jeder mal für sich ausprobieren.
Deswegen habe ich den Matthias gemacht. Da braucht man einen Moment der Klarheit. Du hast halt den Vorteil, dass du zum einen die Technik kennst und zum anderen auch die Schritte weißt, ne? Also, dass du halt sagst, okay, du musst in einem gewissen Mindset sein, zu einem gewissen Zeitpunkt. Das funktioniert nicht, wenn die Uhr nebenbei läuft.
Nee, ja.
Und dann halt sagen so, okay, jetzt gehe ich einmal kurz durchatmen, mein Hormonhaushalt wieder in Gleichgewicht bringen und dann gucke ich mir das nochmal an. Das war der Matthias, den ich gemacht habe.
Das ist dann also praktisch unsere Taktik, um dem FOMO entgegenzuwirken, um dem nächsten Samstag um 11 Uhr morgens zu entkommen.
Genau, also das Vollmachen, also das Einkaufswagen machen, das ist jetzt nicht unbedingt FOMO-Anti, sondern Kaufrausch-Anti-Taktik. FOMO-Taktik wäre für mich tatsächlich nicht in dem Moment um 11 entscheiden, sondern vorher entscheiden, wo halt ein bisschen Zeit ist. Nicht aus der Angst heraus entscheiden, sondern aus einem Moment Ruhe reinbringen, für dich ins System, Perspektive weiten. Und wenn sich die Welt nicht mehr so anfühlt, als wäre sie verengt auf, du musst dich entscheiden, ja, diese Box oder nein, diese Box, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sondern wenn sie sich anfühlt wie, ja, lass mal in Ruhe überlegen, was tut denn da alles zur Sache und wie viel habe ich denn noch und brauche ich die und will ich die und also das ist eine gute Basis zu entscheiden, wenn halt alles ein bisschen da sein kann.
Okay.
Mir hilft auch noch immer, mir bewusst zu machen, dass es jemand gibt, der gerade versucht, mich auszunutzen. Aber dafür braucht man so ein gewisses Problembewusstsein. Ich habe auch schon echt das eine oder andere Mal gedacht, so, hier bei GW und so bin ich ja schon lange raus, aber dann gibt's halt doch immer irgendwas, wo du so denkst, so, boah, das sieht auch einfach echt cool aus und dann kann man auch ganz viele coole Sachen mitmachen und dies und das und so, ne? Und ich habe tatsächlich irgendwann mal in der Warteschleife gehangen von irgendwas. Ich wollte mir eigentlich nur irgendwas auf der Website angucken und dann war ich auf einmal so, sie sind in der Warteschleife. Ich so, nee, ich will überhaupt gar nicht von euch manipuliert werden. Also ich versuche mir dann klar zu machen, dass es jemand gibt, der ein Interesse daran hat, dass ich keine rationale Entscheidung treffen kann und der alles daran setzt, diese rationale Entscheidung zu boykottieren.
Du hast aus deinem Trotz eine Waffe gemacht.
Ja, richtig. Richtig. Ich hasse es, wenn mich jemand manipulieren will. Ich finde das doof.
Vor allem im echten Leben würde man ja auch nicht so sein. Also wenn ich jetzt, das ist ja im Endeffekt dieses, komm in die Gruppe, danke Oliver, für dieses, jetzt verdiene ich 300.000 die Woche, Lamborghini. Das ist ja, weißt du, das im echten Leben denkst du auch so, Alter, was für Trottel. Und dann sagt, aber Krot, Plastikkiste, 180 Tacken. Und dann kaufst du die Kiste. So, also da muss man, glaube ich, auch einfach mal, ja, wie ich es gesagt habe, einfach sich vorher überlegen, ist es mir das wert, einen Schritt zurücktreten davon dann und versuchen, das große Ganze zu sehen, solange man damit ein Problem hat und das Problem für sich erkannt hat. Wenn für einen alles schick ist, dann, dann kein Problem. Nur haben wir sind ja jetzt auch schon langjährige Hobbyisten, kommen aus ganz unterschiedlichen Richtungen zum Hobby und haben trotzdem dieses Problem als solches für uns zumindest erkannt, ausgemacht, wie auch immer. Also ich vermute mal, dass es anderen Leuten auch noch so geht. Und wenn man so die Online-Communities so durchliest, dann sieht man ja auch, dass sich Leute darüber beschweren, ja, ich hab's nicht bekommen, weil so ein Scheiß, warum gibt's das nur so selten? Was ich auch zum Beispiel so als Problem sehe, du willst ja eigentlich am Hobby teilnehmen und selbst wenn du jetzt nicht kein FOMO hast, so per se, und trotzdem dann an die Sachen nicht drankommst, hast du doch im Nachhinein dieses verpasste Chance-Gefühl. Nur weil du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, im Rettungsdienst gearbeitet hast in der Zeit oder keinen PC-Zugang hast oder so.
Aber das verpasste Chance-Gefühl ist ja vollkommen absichtlich erzeugt. Genau, klar. Also zum einen, um die Zahlen zu und zum anderen, damit du beim nächsten Mal überhaupt gar nicht drüber nachdenkst, weil das ist ja ein Gefühl, was du auf jeden Fall wieder vermeiden willst. Du willst ja nicht beim nächsten Mal der Gelackmeierte sein, der es halt eben nicht bekommen hat. Sondern du willst beim nächsten Mal sagen, haha, ich konnte mir, ich hab die Box, ihr nicht? Schade.
Genau das.
So, und dann wirst du beim nächsten Mal nicht drüber nachdenken.
Ja, exakt. Das ist das, wo man dann eben gegen angehen muss. Weil manchmal habe ich mir so ein bisschen aus Trotz, weil ich die letzte Box verpasst habe, die nächste gekauft, obwohl ich sie nicht wollte. Das ist so dumm. Also schämt man sich auch so ein bisschen dafür, aber naja, gut. So ist es halt, ne? Okay, gibt's denn noch abschließende Worte zu diesem wunderbaren Thema der Fear of Missing Out oder der Fear of Missing Space Marines?
Ich glaube, ich hätte noch eine, das ist jetzt so total stumpf, dass ich mich fast schäme, aber eine, also wenn man das Gefühl hat, ich kaufe zu viel oder ich kaufe die falschen Sachen und davon zu viel, finde ich es für mich tatsächlich auch echt hilfreich, mir so ein Hobbybudget zu setzen. Und dann bedeutet halt, das macht auch so ein bisschen die Loss Aversion anders, weil dann heißt halt plötzlich auch, ich kaufe mir diese Box jetzt, bedeutet dann zwangsläufig auch, die nächste kaufe ich mir nicht. Und das gleicht so ein bisschen dieses Gefühl, oh, ich verliere eine Chance. Weil dann verlierst du eh eine Chance. Aber das ist auch okay. Weil wenn du es nüchtern betrachtest, mehr als eine Box im beliebigen Zeitraum einsetzen, brauchst du halt eh nicht. Und dann setzt du dir dein Budget halt so, dass das ungefähr mit dem, was du malst oder spielst oder an Kick brauchst oder entbehren kannst oder wie auch immer, setzt du halt so. Und wenn du sagst, du hast eine beliebige Zahl, kann jetzt für jeden anders sein, 50 Euro im Monat. So, und du hast 2 Monate nichts gekauft und dann kommt halt die Box für 110 Euro. Dann sagst du halt, kannst halt entweder sagen, ja, das Spielgeld habe ich eingeplant für, verballere ich für die Sachen und auf die habe ich jetzt gerade Bock, hau ich halt raus. Und beim nächsten sagst du dann halt, ich brauche irgendwie 4 auf Missing Out gar nicht haben. Also 4 heißt ja immer, ich weiß es nicht. Aber ich habe kein 4, weil ich weiß, ich kann mir die eh nicht kaufen, weil mein Hobbybudget habe ich für Indomitus rausgeballert.
Ja. Ja, das ist das, wie du es gesagt hast, es kehrt das Ganze ein bisschen um und macht aus einer, ich habe eine Chance verpasst, so ein bisschen dieses Tor 2 oder der Umschlag. Der Umschlag oder diese Box? Die Box,
ja, genau.
Oder die Moorrübe.
Ja, genau.
Das ist halt so, ja.
Genau.
da hast du dann ein anderes Problem, in Anführungszeichen, so ein Entscheidungsdilemma. Einfach, ja, gebe ich es jetzt aus für was, was ich jetzt schon weiß, was es ist? Oder warte ich, weil nächsten Monat kommt bestimmt was Geiles.
Genau, aber du hast halt, egal was du tust, es kann halt nicht eskalieren, solange du deine eigenen Budgetvorsätze nicht irgendwann nicht
kommst. Ja, das ist so der Ansatz, den ich jetzt versuche, dass ich einfach sage, ich nehme mir 50 Euro, spare die mir praktisch auf. Wenn ich nichts ausgegeben habe, dann denke ich mir, jo, cool, die habe ich fürs nächste Mal oder wieder fürs nächste Mal. Ich probiere es mal, weiß nicht, ob es klappt. Vielleicht denke ich mir auch, ja komm, fuck it, ich werde mir jetzt hier keine Restriktionen auferlegen. Ich kann mir das Hobby leisten, ich leiste mir das Hobby fertig. Oder aber ich mache es halt so, dass ich, also wenn ich damit gut durchkomme und es für mich ein gangbarer Weg ist, dann werde ich das so machen. Einfach um dieses Indomitus-Box-Dilemma zu umgehen. Also die Schachtel mit den Tyranniden und den Space Mist, die habe ich mir nicht gekauft. Hier diese, wie hießen die jetzt wieder? Ist egal.
Leviathan,
genau. Wobei ich mir da auch denke, hättest du dir mal lieber die Leviathan-Box anstatt die Indomitus-Box gekauft, weil die Käfer findest du wenigstens cool, kann man was mitmachen zum Umbauen. Aber dann ist mir eingefallen, nee, die Schachtel hättest du niemals auseinandergerissen, weil du willst sie ja komplett behalten. Also dann war es auch egal.
Ja.
Da habe ich dann den Weg für mich gefunden. In der Box gab es ein Modell, das ich wirklich toll fand, und das war dieser Skriptor. Den wollte ich haben. Den habe ich mir für wirklich kleines Geld, ich glaube 15 Euro oder so, auf eBay Kleinanzeigen. Nee, jetzt heißt es ja nur noch Kleinanzeigen. Auf Kleinanzeigen dann gekauft. Das war super cool. Den habe ich immer noch nicht benutzt, aber ich fand das Modell toll. Ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll, aber vielleicht bemale ich ihn einfach nur mal so. Aber das habe ich dann zumindest, dieses, ich muss die Box haben, das habe ich damit umgangen, dass ich sage, okay, ich nehme mir diese eine kleine Praline, die ich am allertollsten finde, die kaufe ich mir und spare halt das Zehnfache an Geld, was ich sonst hätte ausgeben müssen.
Wir sind schon lange dabei, aber das würde jetzt nochmal irgendwie das Fass der Sculptor und der Resailer aufmachen.
Wenn euch das interessiert, das Thema, da können wir dazu ja auch mal was sagen. In einem anderen Podcast.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist nämlich wahrscheinlich auch noch mal ein Thema für anderthalb bis zwei.
Ja, auf jeden Fall.
Ich würde zwei Sachen noch sagen. So zum einen, wenn jemand das Gefühl hat, nein, anders. Erstens, drüber sprechen ist wichtig. Denn wenn ich über ein Gefühl spreche, wie zum Beispiel, das muss ich haben oder so, hilft es durchaus mit seiner Peer, seinen besten Freunden oder so, das abzugleichen. Das kann natürlich sein, dass die sagen, ja, das ist der geilste Shit, du brauchst das, aber dann habe ich für mich auch eine andere Entscheidungsgrundlage gefunden. Und wenn ich darüber spreche mit anderen Leuten, am besten in en face, face to face, von Mensch zu Mensch, dann habe ich ja auch noch einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Denn Zeit ist ja tatsächlich eine Sache, die wichtig dabei ist. Wenn ich aber auch nur bei der Überlegung, mit jemandem darüber zu sprechen, zögere, also wenn ich jetzt sagen würde, so, boah, irgendwas in mir möchte unbedingt diese Crude-Box haben, ich will das dem Sebo sagen, aber irgendwie merke ich so, nee, irgendwie wird es dem auch nicht sagen. Dann heißt das ja schon, dass ich da irgendwo in der Unwucht bin. Und dass ich da vielleicht nochmal mit mir erst ins Kreuzverhör gehen sollte, bevor ich diese Entscheidung treffe. Also mir selber Zeit verschaffen. Das ist das eine. Und das andere ist, wir müssen uns vollkommen klar darüber sein, dass diese Mechanismen mittlerweile so perfide und gut ausgeprägt sind und funktionieren, dass es Leute gibt, oder dass wir alle, glaube ich, davon Opfer werden und dass es überhaupt nichts Schlimmes ist, wenn man das Gefühl hat, dass man damit ein Problem hat, sich jemanden zu suchen, mit dem man darüber sprechen kann. Es gibt professionelle Leute, mit denen man über solche Themen sprechen kann. Und es ist überhaupt nicht, es steht ganz außer Frage, dass es eine gute Idee ist, sich in so einem Fall, wenn man selber das Gefühl hat, so, ah, das ist irgendwie nicht so cool, wenn ich darüber nachdenke, sich jemanden Professionelles zu suchen, mit dem man das beleuchten kann.
Ja.
So.
Ja, finde ich auf jeden Fall sinnvoll, ja.
Das war ein sehr, sehr heilsames Schlusswort.
Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir doch dieses Schlusswort und ich bedanke mich bei dir, Simon, dass du dabei warst.
Vielen Dank, dass ich hier war.
Und ich bedanke mich ganz besonders bei unserem professionellen Psychologen Dr. Matthias. Vielen, vielen Dank für deine Expertise. Danke, dass du dich in das Thema nochmal reingekniet hast, es vertieft hast. Es war super cool und an euch da draußen, an euch liebe Zuhörerschaft, wenn ihr noch Fragen habt oder so, dann stellt die in die Kommentare. Der Matthias liest es mit Wenn es irgendwie noch Sachen gibt, die wir nochmal besprechen sollen, dann werden wir den Matthias gerne nochmal einladen und dann können wir auch noch andere Themen beleuchten. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst uns auf jeden Fall wissen, wie euch das gefallen hat und dann würde ich sagen, ja, das war's und wir hören uns dann beim nächsten Mal, ne?
Also von mir auch nochmal herzlichen Dank fürs Dasein, hat total Spaß gemacht und eine Frage habe ich noch.
Ja, hau mal raus.
Sebo, wir haben jetzt so oft über die Indomitus Box gesprochen, sag mal, verkaufst du die?
Willst du haben?
Ja, weiß ich noch nicht. Gibst du dir
ich brauche die nicht, aber du musst dich aber jetzt entscheiden.
Nein, ja, genau. Genau das. Also, oh, puh. Ja, dann nehme ich die. Ja, nee, dann nehme ich die.
Ja, gut. Du hast noch 10 Zeit, darüber nachzudenken. 10 was? 9, 8, 7.
Genau. Und damit macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Magabotato, ein unabhängiges und kostenloses Projekt von Fans für Fans unseres gemeinsamen Hobbys. Gerne könnt ihr uns unterstützen, indem ihr uns entweder eine Spende über paypal@magabotato.de zukommen lasst oder uns auf www.patreon.com/magabotato abonniert. Weiterhin freuen wir uns auch immer über gespendete Stunden für Auphonic. Den Button hierfür findet ihr auf unserer Website www.magabotato.de. Vielen Dank fürs Hören und bis bald!